Hi, hier spricht Justin Mustaschombach und ein kleiner Disclaimer, bevor diese Folge losgeht. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten konnten wir diese Folge leider nicht in der normalen Let's Talk Guitar Qualität aufnehmen. Ich hoffe dennoch, dass ihr viel Spaß mit dieser Folge über Henning Pauli haben werdet und seid uns nicht allzu böse, dass die Qualität nicht so wie in normaler Form ist. Manchmal gehen halt Sachen technisch schief, das passiert. Alles klar, ich würde sagen, dann fahren wir das Intro ab und los geht's mit der heutigen Episode. Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei bin ich natürlich ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Co-Moderator, der...
Fabian Ratzer. Servus, Justin.
Fabian, grüße dich. So, heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar einer der bekanntesten deutschen YouTuber. Er ist nicht nur bekannt für seine Videos über Gear und Reviews und ganz, ganz tolle Sachen über Instrumente, sondern auch bekannt für seine Wahl der Pullover, für seine Persönlichkeit an sich. Heute zu Gast haben wir Henning Pauli, aka HP42. Ich grüße dich, Henning.
Hallo, ich habe eben gerade noch meinen grauen Pulli ausgezogen und extra für euch mich in Schale geschmissen. Und ich habe jetzt irgendwie gerade das Gefühl, so Déjà-vu, als hätte ich das
schon mal gesagt.
Das merkt man. Also irgendwie, es ist fast so, als hätte einer von uns, wir sagen nicht wer, vergessen, Aufnahme zu drücken. Das ist ganz komisch.
Fabian.
Also wirklich, Justin.
Upsi. Hey, Profis. Am Ball, sage ich jetzt einfach mal.
Passiert den besten Mal. Ja, wir haben heute den Henning bei uns, um so ein kleines Porträt über Henning zu machen, einfach mal so ein bisschen auch zu erleuchten. Wer ist eigentlich diese Person hinter HP42? Was gab es eigentlich vor dem YouTube-Kanal? Was wird es eventuell in Zukunft geben? Und auch generell über den YouTube-Kanal reden. Deswegen sind wir sehr froh, dich hier als Gast zu haben. Genau, und ich würde sagen, Henning, wir starten auch direkt und legen direkt los mit unserer Standardfrage, die wir den Gästen eigentlich immer am Anfang stellen. Wie hat das eigentlich mit dem Gitarrespielen bei dir alles angefangen?
Oh, das ist sehr gut. Erstmal müssen wir vorstellen, meine Nudel.
Oh! Ah. Ich hoffe, für die Leute, die jetzt nur das Audio-Podcast hören,
ich zeige euch gerade mal meine große Nudel.
Die große Nudel, genau.
Die große Nudel. Und richtig schön mit der Hand muss man das kneten hier so, ne? Dann ist die Nudel happy.
Ja. Ja. Manchmal sie immer größer.
Ja, manchmal sabbert sie auch dabei.
Ja.
Ja, gegen Ende.
Nudel, geh mal weg. Ich muss mal mit den Leuten reden. Nudel, geh mal weg.
Also das müssen wir auf alle Fälle Martin Miller zeigen. Ja. Das ist ja. Totlachen. Das ist genau sein Humor.
Nudel, der Pudel. Ich wollte immer einen Pudel haben, weil das die intelligentesten Hunde sind. Er ist aus einem Inzuchtwurf und wir haben wirklich den dümmsten Pudel der Welt. Naja, so ist es jetzt haben wir ihn halt. Wie kam es bei mir zum Gitarrespielen? Ich habe Musik als etwas, was man emotional erfährt und was einem was gibt, ganz spät entdeckt. Ich habe mit 6 Jahren Klavier gespielt und da habe ich dann die schwarzen Punkte auf die Tasten übersetzt. Es war eine mechanische Geschichte. Da hat mir meine blöde Klavierlehrerin nicht erklärt, ach übrigens, hier, das soll sich so anhören und traurig und fröhlich. Das war immer nur mir auf die Finger hauen, weil die nicht in dem richtigen Winkel waren. Also total nervig. Voll der Horror, ich habe das gehasst. Und hatte dann auch einen Plattenspieler und hatte eine Chris de Burgh-Platte. Oder ich glaube auch Genesis, irgendwie, weil mein Bruder die dann hatte. Aber Musik war nichts, was ich wahrgenommen habe, als was Spaß macht. Oder was mir ein Lächeln ins Gesicht bringt. Einfach, das war halt einfach da. Und zu meiner Konfirmation, also relativ spät, das ist was 14, 15, so in die Richtung.
Ich glaube, ja.
Habe ich die Bon Jovi-Platte gekriegt, Self-Titled. Und habe die in CD-Player gelegt und da lief Runaway. Und auf einmal war es alles anders. Da habe ich verstanden, oh, das hat mir richtig was gegeben und die Welt hat sich für mich geändert mit dem Song. Und dann habe ich MTV angemacht und das ganze Wochenende aufgenommen. Das war Monsters of Rock Weekend und habe auf einer VHS-Kassette aufgenommen. Und was an dem Wochenende lief, war quasi meine Playlist für das ist das, was ich mir kaufen muss. Weil da lief Bon Jovi, aber Monsters of Rock dieses Jahr war da Whitesnake mit Steve Vai an der Gitarre, Poison, Aerosmith, all diese Arten von Bands. Und das habe ich eine 4-Stunden-Kassette aufgenommen. VHS und bin dann in CD-Laden und habe mir die Platten gekauft. Das war dann die Aerosmith, Pump und die Whitesnake, Slip of the Tongue. Also, sag ich mal, gute Basis für, für 80s Rock.
Ja.
Und durch die Musik habe ich dann in der Schule ein paar Leute kennengelernt, die ähnlichen Geschmack hatten. Und 1990 habe ich dann, es war 1989.
Oh, okay.
Neujahr, also Silvester, habe ich dann mit dem Jan Rieklefs, lange Haare, ne? Der hat in der Band gespielt, weil der hat ja auch schon Gitarre gespielt, ein Dreivierteljahr. Haben wir Silvester gefeiert und morgens bin ich auf meiner Luftmatratze bei ihm im Zimmer aufgewacht, neben einem Poster von Sabotage, Hall of the Mountain King. Mhm. Ich glaube, so heißt die Platte.
Ja.
Und daneben stand seine Nylon String Akustik. Und er hat mir dann ein E-Moll gezeigt. Und so ganz, ja, du kannst hier ruhig auch mal Gitarre spielen, kannst hier ruhig auch mal anfangen, aber ich bin schon so weit voraus, also mich holst du eh nicht ein, weil er schon eine A-Moll-Pentatonik konnte. Aber das war mein erster Akkord. 6 Tage später sind wir mit meiner Mama zum Musik Sandner in Limburg gefahren und haben dann die günstigste Nylon-String gekauft. Und das ging dann ganz schnell nach ein paar Monaten an die erste Ibanez, gebraucht. Ich mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern, mit so einem kleinen Brüllwürfel, der ganz schlimm geklungen hat, wie das damals halt war. Was die Kids heute für Amps haben, ist der Hammer.
Wahnsinn, ne? Aber wirklich.
Irgendwo habe ich einen Spark rumstehen von Positive Grid. Mhm. Das ist die 250 Euro und das ist der absolute Hammer, was da rauskommt. Ey, wenn wir das damals gehabt hätten, es war unmöglich, mit so einem kleinen Transistor-Brüllwürfel irgendwie vernünftig zu klingen.
Da klang alles kotzig.
Die Gitarre war auch nicht toll. Und dann habe ich einen Sommerjob gemacht und habe mir eine gebrauchte Flower Pattern Jam gekauft.
Ach, geil.
Ja, richtig, richtig geil. Und dann war ich heutzutage, wenn man heute nachdenkt, ein halbes Jahr später, habe dann angefangen, in so einer Schul-Coverband zu spielen. Ein halbes Jahr später habe ich die eingetauscht, weil einer seine 7-Seite nicht wollte, gegen eine Multicolor Universe.
Oh, geil.
Alter Vater. Die ich dann in meiner zweiten Band, weil es ganz kalt war, bin ich mit auf die Bühne gesprungen. Es war irgendwo auf dem Bahnhof oder so im Winter. Hab die auf die Bühnenkante gedonnert und die hatte hinten einen Lackfehler, Lack raus. Und die kannst du nicht nachlackieren, die Gitarre. Es geht nicht.
Nee, nee, nee.
Und die habe ich dann lackieren lassen von einem Graffiti-Artist. Super geil geworden, war aber dann keine Multicolor mehr. Also die war dann blau, bürstig mit schwebenden Pyramiden drin.
Okay.
Also, dass das halt zum Griffbrett passt. Sah wirklich super geil aus. Irgendwo muss es die Gitarre auch noch geben. Wer auch immer die hat und ganz ehrlich, ich würde sie wahrscheinlich zurückkaufen für einen vernünftigen Preis. Mhm. Universe, geile Gitarre. Die ist dann natürlich nicht das wert, was eine Multicolor Universe heutzutage wert wäre. Aber würde ich heute gerne machen. Die habe ich dann nämlich getauscht mit einem Laden gegen eine Frank Gambale in schrecklichem Orange.
Oh ja, ich weiß, was du meinst.
Geil, aber was habe ich das bereut, meine Güte. Ja, also so hat es angefangen mit einem E-Moll auf einer Gitarre, die neben einem Sabotage-Poster stand.
Bon Jovi und E-Moll quasi.
Ja. Genau, passt ja. Sehr gut. Und wie hast du es zu der Zeit, hast du dann auch Unterricht genommen oder hast du dir quasi selber...
Nee, schon relativ früh Unterricht genommen bei einem Typ, der diese kompletten 80s gehasst hat und eigentlich auch gar nicht Gitarre spielen will. Kuno war
Voraussetzung.
Ja, super. Ja,
der Name sagt mir was. Warte mal, der Name sagt mir was. Ich weiß nicht, woher gerade, aber der Name sagt mir was. Kuno Wagner, irgendwoher sagt mir, kennt man den irgendwo?
Kuno hat einen großen Lockenkopf.
Ja, genau.
Unterrichtet in Walburg und ja, Kuno ist ganz bekannt in der Looping- und Tapping-Szene.
Ja, ich glaube, also aus Facebook und so, der Name sagt mir.
Kuno hat ganz, ganz viel am Anfang, also Kuno ist ein wahnsinnig begnadeter Gitarrist. Er hat in Frankfurt studiert, an der, wie heißt das?
Frankfurt. An der Frankfurter
Musik. Genau, an der FMW,
da war ich, genau. Und daher kenne ich ihn auch, weil ich da auch Jahre später.
Und da war ich auch ein Semester, oder ein oder zwei Semester, um mich vorzubereiten für Berkeley. Mhm. Aber Kuno war da irgendwie der Überflieger und Kuno ist voll der Jazz-Typ, Kuno kann Gitarre spielen wie Sau, hat aber keinen Bock auf Gitarre. und hat dann relativ schnell angefangen, Chapman Stick zu spielen. Dann ist er umgestiegen auf War Guitar, dasselbe mit Body eben. Ja. Ich habe gehört, gestern ist Emmett Chapman gestorben.
Oh.
Ja. Kuno war immer, also ganz Avantgarde, also alles, was irgendwie Leute gehört haben, wollte er gar nicht. Das heißt natürlich mit Bon Jovi ankommen, keine gute Idee.
Nee. Also
Kuno hat mir immer das beigebracht, was ich nicht wollte. Aber das war natürlich auch ganz gut, weil wir relativ ganz, ganz früh dann irgendwie schon, also die Basisakkorde kannte ich schon, aber er hat dann irgendwie 7. Akkorde und hat mit mir Jazz gemacht. Und so Sachen. Und dann haben wir Tapping-Sachen gemacht. Und ich auf meiner 7-Seite, dann haben wir Konzerte zusammen gemacht, wo wir Stücke von ihm wirklich mit 4-Hand-Tapping, 2-Hand-Tapping, 8-Finger-Tapping, so Sachen gemacht. Der hat mir ganz früh schon dann Odd-Timing beigebracht. Also die Sachen, die er auch in der FMW gelernt hatte mit so komischen Rhythmus-Sachen. Also er hat mich definitiv immer in die Richtung gepusht, als ich wollte. Wir haben definitiv nicht Green Day-Songs gespielt. Das war einfach nicht sein Ding. Das sind Sachen, die habe ich dann zu Hause gemacht. Kuno hat auch eine ganz direkte Art, einem zu sagen, nee, du bist scheiße. Ich habe dann irgendwann mal mir eine Visitenkarte gemacht und hat gesagt, ja, du sollst wieder Grafikdesign machen als Musik, das liegt dir mehr. Also er war da immer auch sehr, sehr direkt. und mit Berkeley war auch, als er mich nach Berkeley geschickt hat, war sein Satz, ja, kannst du gerne mal probieren, kannst du mal so ein Semester machen und dann bist du eh wieder hier.
Sehr ermutigend.
Der Kuno ist halt einfach direkt in die Fresse, das meint er dann nicht durch, aber es kommt manchmal schon sehr hart. Ja. Und ich sag's nicht mal genauso hart, er spielt halt seine der macht dann irgendwelche Jazz-Sachen, jetzt spielt der Schlagzeug auch mit Bass, Klarinette und Triangel, also irgendwelche total bescheuerten oder Bassklarinette und Cello irgendwie und macht irgendwelche abgefahrene Sachen, wo er dann am Schlagzeug sitzt mit einem Ast, den er im Wald gefunden hat und dann übers Becken streicht. und es sind halt 3 Leute im Publikum. Ja, Kuno, aber das ist dem scheißegal. Ja, der macht das für die Kunst. Er macht jetzt wohl ganz, ganz viel mit Mandoline und macht Mandolinen-Workshops und lädt Leute ein. Also Mandoline ist das neue Instrument, was er entdeckt hat, spielt dann Bach auf der Mandoline. Brauchen wir das? Weiß ich nicht, aber er ist immer direkt in die Fresse und sagt einem, ja, das ist mir scheißegal, hör auf, aber da ist auch ein Respekt für das, was ich mache, auch wenn wir uns eigentlich da gar nicht so verstehen, aber definitiv hat er sehr, sehr viel mir gezeigt und mich in eine Richtung gepusht, wo ich sonst wahrscheinlich gar nicht hin sollte. Also so Odd-Time-Zeug ist für mich, interessiert mich nicht, mache ich halt einfach. 7/8 ist halt ein bisschen weniger als das andere. Zieh halt einen ab. Zieh halt anders.
Genau. Geil. So kann man das auch mal
unterhalten. Zieh anders, genau. Zieh doch einfach anders. Meine Güte, kann nicht so schwer sein. Ja.
Mein Gott.
Genau.
Die Schüler am Anfang zählen ja auch immer komische Takte. 1, 2, 3, 4, 5.
Hier, wenn du bis 8 zählen kannst, dann bist du doch schon 7 schon vorbei. Dann kannst du 7 zählen. Also, das ist dann eigentlich einfacher. Ne?
Ja, solange sie halt nicht den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen.
Ja, ganz genau.
Geil.
Ja, also so, das habe ich gemacht. Er war mein Lehrer, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt das Ganze professionell. Und dann nach meiner Zivildienstzeit, glaube ich, genau, da bin ich dann an die FMW. So einfach nur, dass ich irgendwie, Berkeley hat noch nicht angefangen, das ist was als Überbrückung, dass man halt vielleicht in Berkeley dann auch schon so aus einigen Sachen raustestet und so. Weil da ist ja jeder Kurs ist ja Kohle. Das heißt, wenn du anfängst und schon nicht in Harmonielehre 1 anfängst, sondern in 2 oder 3, genau mit Gehörbildung oder so, dann hast du halt Kohle gespart.
Ja. Aber wie war das denn in Berkeley? Magst du uns da so ein bisschen erzählen? Was konntest du mitnehmen?
Also ich habe 9 Semester in 3 Jahren gemacht. Ich habe also auch immer die Sommersemester gemacht. Und wenn andere Leute in den 2, 3 Wochen dazwischen irgendwie dann Heimsinn-Party gemacht haben, habe ich da gesessen und habe halt die Bücher fürs nächste Semester schon studiert, sodass ich unter Umständen am Anfang vom Semester sagen konnte, ey, was war das? Music Notation by Hand. Ja, weil ich Arrangement gemacht habe zum Beispiel. Habe ich gesagt, ey, wann brauche ich denn das schon? Also wenn ich da aus dem Kurs rausteste, spare ich mir, keine Ahnung, $2,000 oder sowas, spare mir die Zeit. Und habe dann da wirklich 2 Wochen gesessen und mit einem Kalligrafiestift eben Noten gemalt und die Bücher gelesen und habe es dann mit Ach und Krach dann auch durch diesen Test geschafft. Und natürlich brauche ich es heute nie wieder. Selbst wenn man mal Noten von Hand schreibt, sitzt du da halt nicht wunderschön mit Kalligrafie, das ist alles perfekt. Also das in Perfektion zu machen, ist schon echt heftig.
Eine kurze Sicht.
Genau, und danach macht man es dann natürlich mit irgendeinem Notationsprogramm. Ja. Es war, also, so Kunos, ja, du bist dann eh wieder da, war auch so eine Motivation. Nee, weg mich. Machen wir nicht. Erstes Semester, Sommersemester ist ein Monat kürzer. Das heißt, du musst das Material von einem vollen Semester in 4 Wochen weniger lernen. Dann ist es das erste Semester gewesen. Das heißt, viele Lehrer machen nochmal Wiederholungen. Das heißt, anstatt dass du die vollen 4 Monate hast, hast du 3 Monate und eigentlich vielleicht eher nur 2 oder 2,5, weil sie am Anfang Sachen nochmal wiederholen, um die Leute quasi im ersten Semester aufzuholen. Vor allen Dingen, wenn du in einen anderen Kurs testest. Also Harmonielehre bin ich reingetestet in Harmonielehre 3 von 4. Und das war für mich falsch. Ich habe zwar die 1 und 2 und 3 die Bücher gelesen, mir das drauf geschafft, aber ich habe gedacht, das ist zu heftig, das kriege ich nicht hin. Bin dann zu der Chefin vom Department und habe gesagt, hier Barbara, das ist zu heftig, ihr habt einen Fehler gemacht. Und dann guckt sie über meinen Test drüber und sagt, wir denken, dass du das kannst. So, also hatte ich weniger Zeit als sonst, noch mit Wiederholung, und dann hatte ich Steve Roschinski, so ein mega Hardcore-Nazi-Jazzer, der halt wirklich wirklich Jazz, 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 und du musst können, und nur das Komplizierte ist gut genug, und dann redet er noch richtig schnell. Und ich hatte neben mir einen Amerikaner, der wirklich richtig fit ist, Steve Marchena, Monster-Gitarrist. Auf der anderen Seite habe ich einen Doppeldoktoranden vom MIT in Luft- und Raumfahrttechnik und Physik, der gesagt hat, ich mache jetzt mal Musik, weil er seine erste Firma schon für 13 Millionen verkauft habe. Mike Cassidy, also 2 sehr, sehr schlaue Jungs. Und die hatten Stress in dem Kurs. Die haben gestruggelt, die haben wirklich da gesessen und so, wir kommen nicht mit. Und ich, erstes Semester in Englisch mit Steve Roschinski, Harmonielehre 3. Aber es hat funktioniert, ich bin mit einem A aus dem Kurs. A+. Ich hatte ein A+. Ich hatte in meinem ersten Semester durch die Bank weg A+. Also 1+ in jedem Kurs. Dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hat der Kuno Unrecht. Mike Cassidy hat dann irgendwann übrigens aufgehört mit Musik, hat irgendeine neue Internet-Google-Plattform, also wo man irgendwas Suchmaschine unterstützt mit seinem Geld. Die haben sie dann für 530 Millionen verkauft, ein Jahr später. Und dann hatte, ich glaube, Steam, dieses Dings, da hat er irgendwie die Finger schnell mit drin gehabt, das wieder verkauft. Jetzt arbeitet er an Fusionsreaktoren und versucht, die Welt zu verändern. Also, ich mache alberne YouTube-Videos. Er legt die Zukunft für den Planeten. Naja, aber wir haben beide bei Steve Roschinski gesessen und haben Probleme gehabt mit Modal Interchange.
Wie, wann war das denn so zeitlich, als du in Berkeley warst? Damit
wir so eine Berkeley war 97 bis 2000. Also es war der absolute Hammer. Man muss Berkeley sehen als, kann man die Sachen, die man da lernt, woanders lernen? Absolut. Wenn du die richtigen Lehrer suchst, kannst du für erheblich viel weniger Geld, vor allen Dingen heute, ganz klar dieselben Informationen kriegen. Aber kannst du dieselben Leute kennenlernen? Nein. Hast du dann denselben Ruf in der Industrie? Nein. Viele, also für Amis hieß mal so, die Eltern haben eh die Kohle weggelegt, die gehen eh aufs College. Daddy, Mami, dann mache ich halt Music College. Für die ist College, der Gesichtspunkt ist halt einfach, ah ja, ich gehe eh aufs College, kostet eh Geld, dann geben die doch lieber ihr Geld dafür aus, weil das ist ja locker flockig. Und dann sind die halt mal in einem Kurs nicht da, machen sich keine Gedanken drüber, wie viel Kohle eine Stunde in Berkeley kostet. Musst du dir mal ausrechnen, was da eine Stunde kostet. Im Klassenverband. Ich glaube, du bist bei 140 Euro oder sowas. Ja? Die machen sich keine Gedanken drüber und machen Partys und kommen morgens nicht aus dem Bett und vergessen ihre Hausaufgaben. Das ist bei internationalen Studenten, die das eigene Tasche zahlen müssen, schon anders. Ich sag mal, die Top 5% sind die, die du dann in der Industrie siehst. Das sind dann aber auch Leute, die haben was gelernt. Das sind dann Leute, für meinen Arrangementkurs zum Beispiel muss ich irgendeinen Jingle schreiben und produzieren. Ja, dafür muss ich mir aber eine Band suchen, einen Produzenten suchen, jemand, der die Studios buchen kann, das kann ich nicht, das kann nur ein MPE, also Music Production Engineering Student. Das heißt, du musst dieses Network formen, um deine Jobs hinzukriegen. Genauso muss ein MPE-Student irgendeinen Song produzieren. Dafür sucht er sich einen Songwriter. Dafür brauchen sie aber einen Songwriter, einen Arrangeur. Auch wenn der quasi selber mixen und produzieren könnte, darf er nicht. Sie brauchen jemand am Pult, weil sie sind für diese Session Produzent. Ja? Heißt, du musst dir diese Leute suchen und ohne, dass ich irgendwas dafür krieg, also ich krieg keine Kohle, ich krieg keine Credits, keine Noten, kein gar nichts, stehst du dann nachts um 2 auf, fährst mitten in der Nacht in die Uni und hast von 3 bis um 5 Uhr morgens eine Session, wo du als Arrangeur arbeitest mit einer Band für irgendein Projekt, was gar nicht deins ist. Und die Leute, die da sind, zu diesem Zeitpunkt, die siehst du in der Industrie, die sich reingekniet haben. Ja, das ist dann der Gitarrist, der ankam, Steve Major, dieser, der hat all diese Sessions gespielt. Der kam mit seinem 1x12er Fender-Kombo an, mit einer Tele und ein paar Pedalen. Und er konnte daraus alles zaubern. Und dem hast du 6 Seiten ausgeschriebene Gitarre vorgelegt, wo jeder sagen würde, ey, Alter, geht gar nicht. Dann hat er drüber geguckt, hat gesagt, okay, sag ich, ey, sorry, aber ich bin halt Gitarrist, ich würde es gerne so haben. Nee, alles gut, spiele ich so, bam. Ja? Mhm. Das sind die Leute, die hast du dann wirklich, die siehst du in der Industrie. Richard Furch ist ein Top-Level-LA-Mix-Engineer. Macht ganz, ganz, ganz viel K-Pop und diese Sachen, aber auch hat mit Prince gearbeitet. Ist ein Deutscher, mit dem habe ich zusammen studiert. Der ist jetzt in LA einer der Top-Leute, wenn es um Mixing geht. Mhm. Also so ganz viele Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die siehst du dann. Und die Jungs, die halt Party gemacht haben, die halt nett, die verbraten halt ihre Kohle. Das ist eine Wahnsinnserfahrung. Ich glaube nicht, dass es in dieser Art und Weise noch eine Schule gibt, die das so macht, auch allein von den Facilities her, allein von der Tatsache, dass du halt 3000 Schüler hast. Ja, FMW, wie viele Schüler sind da? 50? Mhm. Ja, ja. Ja, und da geht's halt nur ums Instrument. In Berkeley ist das Tolle, du hast Leute, die machen Performance, das ist Gitarre spielen und so weiter, wollte ich nicht, hat mich nie interessiert. Dummerweise müsste ich es jetzt können. Naja, so wird's halt. Ich habe mich nur auf Gitarre konzentriert in Berkeley. Aber du hast Jazz Composition, du hast wie heißt das? Music Therapy zum Beispiel, Music Business, Music Production Engineering, Music Synthesis, also quasi Keyboards programmieren und Sound Design, was ich gemacht habe. Arrangement, also Contemporary Writing and Production. All diese Dinge. Und jeder hat so seine spezielle Ecke. Das geht natürlich nur, wenn du genug Schüler hast und auch die Facilities da sind. Mhm. Jetzt haben die in den letzten Jahren ein Hochhaus gebaut neben dem alten Haus in Berkeley. Also ein gigantisches Hochhaus, wo die Dorms drin sind, wo die Schüler pennen. Aber ich glaube, 6 oder 7 der best ausgestatteten Studios der Welt. Wenn du dir anguckst, was die für Facilities haben, ist der absolute Wahnsinn. Wo man da als Sound-Ingenieur lernen kann. Eine der Problematiken ist, ein momentanes Semester in Berkeley ohne Room and Board, das heißt, du musst immer noch eine Wohnung oder Studentenwohnheim, $20,000.
Ja.
Zwar zu meinen Zeiten waren es 9 und im Sommersemester waren es 7,5 oder 8. Das war noch viel, war immer noch sehr, sehr, sehr viel. Kann sich nicht jeder leisten. Mein Vater hat gut verdient und hat das bezahlt. Aber 20.000 ja, für ein Semester?
Ja.
So, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel Credits, 15, 20 Credits. Rechne dir einfach aus, was dann die Stunde kostet.
Ja.
Und wenn sie einen Hund in die Hand nehmen, dafür kann ich bei Paul Gilbert Unterricht nehmen, wenn ich Bock habe. Also für einen Huni, ganz ehrlich, die Stunde, da gibt dir jeder Unterricht. Da kannst du in jedes Studio gehen, da kann ich in ein Top-Studio in Berlin laufen und sagen, ich möchte euch jetzt mal anheuern für eine Woche, dass ihr mir jetzt mal komplett alles beibringt. Und zwar im Alleingang, mir allein möchte ich dieses Studio buchen mit Top-Level-Engineer. Und dann habe ich nicht so viel ausgegeben. Also die haben sie nicht mehr alle. Und wenn ich dann E-Mails bekomme, oh hier Alumni, bla bla bla, spende doch mal was. Gib uns doch mal Geld. Oh. Ab und zu schreibe ich zurück, fuck you. Ab und zu schreibe ich zurück und sage, habt ihr sie noch alle? Wie dreist seid ihr denn, dass ihr diesen armen Kids und Families $20,000 aus der Tasche zieht und mir, dem Musiker, und ihr wisst anscheinend nicht, wie viel Musiker verdienen, dann noch Geld abnehmen wollt? Das ist ein ganz big business geworden und es ist dreist und es ist peinlich, was die sich denken. Das sind Ivy League, Harvard Preise. Das ist unmöglich.
Ja. Aber du hast es schon ganz gut richtig gesagt, auch das Netzwerk ist das Wichtige. Inhaltlich kriegst du heutzutage, glaube ich, in so gut wie jeder Online-Quelle das, was man da hat. Aber das Netzwerken da, das hast du auch hier in Deutschland auch nicht überall. Das hast du auch nicht in der Uni. Ich hatte auch nur Glück. Ich sag mal, in der FMW ist das Schwierige mit dem zweiwöchigen Unterrichten. Dann wohnt auch keiner in Frankfurt und solche Geschichten. Aber ich hatte zum Beispiel Glück mit meinem Semester, dass da viele dabei waren, die echt Feuer in sich hatten. Aber Semester vor mir, nach mir, wenn da halt auch keiner richtig Bock hat, Vollgas zu geben, dann bringt dir das auch vom Netzwerken oft nicht. Deswegen sehr cool, was du da erlebt hast und was du da so mitnehmen konntest, auch vom Netzwerken. Ja. Du bist dann aber auch erstmal noch eine Zeit lang in Amerika geblieben, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, meine Lehre, ich hatte null Bock drauf. Ich wollte eigentlich zurückkommen und hier ein bisschen was machen. Meine Lehre, Donnie Nolan, das war mein Arrangementlehrer, und dann hatte ich einen anderen Lehrer, der hat mir String Arranger beigebracht, Richard Evans. Der hat einen Grammy gewonnen mit Natalie Cole und so. Und der hat mich zum Pizzaessen eingeladen und hat gesagt, Henning, du musst was machen, du musst nach L.A. gehen, du schaffst das da. Und wenn der sagt, mach das, ich hatte da null Bock zu. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Aber die ganze Idee, nach L.A. gehen, oh, das ist ein Horror. Es ist heiß, es ist eine Riesenstadt und Smog und viele Leute. Und ich war richtig richtig Depri im letzten Semester noch schon vorher. Ich hatte ernsthafte Probleme, weil ich in Berkeley so alles erreicht hatte, was man erreichen konnte. Also, Katze? Bagheera, der Bruno macht dir nichts, der steht da nur dumm rum. Bagheera? Ich glaube, der guckt mich an, warte, ich glaube, der will raus, Moment. Ja, ich komme ja, warte.
Komm. Bagheera, das passt ja quasi zu meinem Kater Mowgli.
Stimmt.
Ja.
Die haben wir so übernommen, sonst hätte die nicht so einen Namen. Die hätte einen albernen Namen.
Ich, bei mir ist auch nur der Name noch von der Ex-Frau. Mein anderer Kater, den ich mir selber geholt habe, der hieß dann irgendwie. Was für ein
schöner. Ah. Über den Boden.
Ja, wir haben hier ganz viel Hitchhiker's Guide. Also wir haben Mr. Dent, wir haben Zayford, wir haben Marvin.
Mhm. Cool.
Das ist eigentlich wichtig. Wo war ich? Achso, genau. Ich hatte eigentlich null Bock zu. Und wir haben halt gesagt, ah ja, mach halt. Also bin ich nach L.A., hab dann da, ach so, genau, das Depressive. Ich hatte in Berkeley halt, wie gesagt, alles erreicht. Ich hatte einen Notendurchschnitt von 3,97, maximales 4. Das heißt also im Endeffekt fast alles mit A+, außer, ich glaube, zwei Kurse, wo ich ein B+ hatte. Und hab dann da zum Beispiel arrangiert für Singer Showcase, wo eigentlich nur, das ist der größte Showcase im Jahr, wo die besten Singer dabei sind, mit voller Band, mit Brass, mit allem drum und dran. Und da schreiben eigentlich nur, weil es so wichtig ist, die leere Arrangements für. Mhm. Und wenn die nicht konnten, weil sie einfach zu viel Arbeit hatten, haben sie mich dann gefragt, dass ich für ein Singer Showcase arrangiere. Und das war eine Riesenehre. Also ich hatte da wirklich irgendwie alles erreicht. Und dann stell dir halt vor, du bist dann da jemand und dann fängst du komplett neu an, und in L.A. heißt das, kauf dir dein eigenes Auto, arbeite für ein Studio und fahr Kaffee holen auf deine eigenen Kosten, ohne bezahlt zu werden. Mhm. Das ist das, was du in L.A. angeboten kriegst. Du bist dann ein Runner für ein Studio, ohne Kohle, must-have-car. Heißt, du fährst in L.A. rum und dann kriegst du natürlich im Studio auch nichts mit, und dann hast du vielleicht die Ehre, noch ein Ende der Session hinten zu sitzen und zu gucken, irgendwie was passiert. Aber so ist es dann halt. Und ganz ehrlich, da war ich arrogant und da hab ich keinen Bock zu. Ich weiß, das ist paying your dues, raff ich alles, aber du musst dann da halt sitzen und gucken, wie Leute, die es nicht drauf haben, irgendwie kämpfen und versuchen, irgendwie rauszufinden, welche Akkorde. Und du denkst dir nur, so's vier Leute machen so's vier. Ihr wollten so's vier, aber das dann natürlich auch nicht. Hatte ich keinen Bock zu. Da habe ich im Guitar Center am Sunset Boulevard angefangen zu arbeiten, habe Keyboards verkauft und boah, was ein Horrorjob. Absoluter Horror, weil du arbeitest halt auf Commission. Mhm. Und als ich angefangen habe, gesagt, sobald ich anfange, Leuten was zu verkaufen, was sie nicht brauchen, nur damit ich mehr Geld mache, bin ich sofort raus. Yes. Mhm. Ja, ist nicht mein Ding. Und dann war aber ganz klar, dass die ganzen Leute um mich rum einfach jedem Ja und Amen sagen, ja, du brauchst das Mikro, du brauchst das und das und das, um Kohle zu machen. Und ich ging heim und hatte nichts zu beißen. Und habe gesagt, das bringt nichts. Und habe an meinem letzten Tag aber eine Werbeagentur ein bisschen außerhalb von L.A. Mixer verkauft und quasi das komplette Studio und ein paar Ports und die haben so ein komplettes Studio, kleines Studio gekauft. Und denen habe ich gesagt, hier, ich höre morgen auf, aber wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. 2 Wochen später kam ein Anruf, hier, wir kriegen keinen Piep raus, wir brauchen dich. Ich bin dann hingefahren, habe den alles installiert, habe gesagt, hier, ihr der Sohn vom Chef kann das nicht, der kann nicht, weil der Bass in der Band spielt. Nichts gegen die Bassisten, aber das funktioniert nicht. Und ihr seid eine Werbeagentur, ich habe Jingle Writing studiert bei Doug Aldrich, der McDonald's Jingles geschrieben hat. Ich habe gesagt, ich weiß, was ich mache. Ihr braucht mich. Feuert mich an, ich mache mich billig und dann mache ich euch Radiowerbung, Fernsehwerbung und schreibe euch Jingles, die wir dann verkaufen können. Und ich habe dann quasi so auf meine Schedule gearbeitet, bin mittags hin, wann ich Bock hatte, wenn was zu tun war, bin aber auch abends bis um 12 geblieben und habe dann da das gemacht, was gemacht werden muss. Und da habe ich ja auch die ganze Zeit gearbeitet und da habe ich dann auch Platten draus produziert und so weiter.
Mhm. Cool. Gut. Und gibt's da, ich sag mal, irgendeine Erfahrung, die du später für dich in Deutschland auch auf alle Fälle rüberbringen konntest? Irgendwas, was du gelernt hast, was wie das Leben ablaufen sollte, was du dann, wenn du hier wieder zu Deutschland zurückgekommen bist, immer wieder dir gepredigt hast? Oder?
Also die Tausende von Sachen, die ich nicht missen will. Also die Zeit in L.A. war so ein weinendes, ein lachendes Auge. Privat war bisschen durchwachsen, viel Zeit allein, dann mit einer Freundin, die man nicht hätte haben sollen, Hunde, die gestorben sind, so Sachen. Ne? Aber professionell, ich habe da gearbeitet, ich habe sehr, sehr viel gelernt über Stimme aufnehmen, Leute coachen für Radiospots und so Sachen, gerade sprechen. Ich meine, was mache ich denn heute in Videos? Ich labere ja mehr, als ich spiele. Das ist schon wichtig, wie man Stimme aufnimmt, wie man das später bearbeitet, alles drum und dran, aber auch auf Kundenwünsche eingehen, was Jingles angeht, so Sachen. Ich habe ein paar Bands produziert, Leute in L.A. natürlich kennengelernt. Eins der ersten Gear-Videos wahrscheinlich überhaupt, noch bevor YouTube, in Standard Definition, war wahrscheinlich Damage Control, was später zu Strymon wurde. Mhm. Also Pete Chaley von Strymon hat bei uns im Studio gesessen und wir haben die Damage Control-Pedale gefilmt und haben da Videos für gemacht. Und natürlich die Platten, die ich produziert habe. Irgendwie habe ich dann mal so eine CD gemacht, die ist dann in die Hände gekommen von so einem Internet-Prog-Radiosender und der Typ hat dann gesagt, ey, James LeBrie hat mal gesagt, wenn ich jemanden kenne, für eine Platte und auf einmal habe ich dann eine Platte mit James LeBrie gemacht. Das war ja mal auch nicht verkehrt.
Schon ordentlich.
War das schon unter deiner Band Frameshift oder war das nochmal was?
Genau, das war die erste Frameshift-Platte.
Mhm. Das war das nächste Punkt, wo ich drauf gekommen wäre, genau.
Genau. Also erst habe ich Chain gemacht, so zum Spaß. Das war eine Band, die ich in Deutschland hatte. Wir hatten einen Sänger und ich habe dann für die Jungs so zu Weihnachten die komplette Platte produziert mit einem Sänger, den ich in L.A. kannte, so als Weihnachtsgeschenk. Hier übrigens die Platte, die wir nie gemacht haben. Mhm. Und dann, das hat der Sean von dieser Plattenfirma in die Hand gekriegt und er hat gesagt, dann hat er mit James LeBrie geredet. James hat gesagt, er schickt doch mal was. Und ich habe dann schwer gerätselt, was ich mache und habe dann gesagt, ey, lass uns was machen, was nicht eine Band machen würde, sondern was ein Typ allein in einem Studio machen würde, nämlich eine produzierte Sache. Also eher der Approach Progressive Metal meets Filmscoring. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel hörst, was Hans Zimmer macht oder viele in Filmscoring, weil sie bestimmte Hits treffen müssen, da ist super viel krummes Zeug drin.
Ja.
Und aber eben auch Loops und Orchestration oder Alpenhorn, wenn du es mal brauchst, oder irgendwelche Sachen, die eben nicht auf der Bühne spielbar sind. Mhm. Und die andere Idee war natürlich, lass uns das machen, was Dream Theater gar nicht macht, nämlich beim Schreiben an Gesang denken. Mhm. Das machen sie nämlich überhaupt nicht. Also es gibt nicht eine Stelle bei Dream Theater, wo zum Beispiel die Band mal Stopp macht und der Gesang ein Pickup hat auf die 3 und 4, was in den Refrain überleitet. Hm. Nicht eine Stelle, kannst du suchen, wie du willst.
Musst du es wissen.
Ich bin gerade am Durchscrollen.
Ja, überleg mal. Der Gesang ist immer ein Afterthought. Immer. Der Petrucci sagt dann einfach mal, weißt du was? Geil wäre hier, wenn man einfach mal Powerchords hinlegt. Weil das funktioniert.
Ja.
Ja? Ich mache Powerchords, der andere am Keyboard macht die Terz, alles gut. Nein, es muss immer gerifft werden. also es wird zugehackt und der Gesang ist immer, es ist leider ganz klar, ein Nachgedanke. Die schicken dem James das, mach mal, wozu du Bock hast. Es guckt mittlerweile auch, so ist es leider, es guckt mittlerweile auch keiner mehr drüber. Wenn die das Instrumentale gut finden, ist für die die Platte abgehakt. Es ist leider nicht so. Gesang ist halt leider immer noch Nummer eins für die Leute. Es war anders, als Kevin Moore dabei war, weil der war der Songwriter. Kevin Moore war derjenige, der gesagt hat, das ist die richtige Melodie. Und wenn du auf Petrucci's Melodien hörst, auf den Platten mit Kevin Moore, das... Kevin Moore hat Petrucci geführt. Ja? Der hat bei Another Day gesagt, mach mal mehr Melodie, weniger Noten. Ja? Und ohne ihn, wenn du nur so Watze in der Band hast, dann kam Sheeranian und dann Rudess, die haben alle Netzgefühl für Melodie. Da ist hier mal und da was Schönes dabei, ja. Aber die Zeiten von Images and Words kamen dann nicht mehr und das war Kevin Moore. Also meine Idee war, es geht um Gesang. Das heißt, wir haben auch Stellen auf der Platte, wo du ein komplettes Gesangsarrangement im Kontrapunkt hast. Da läuft sonst gar nichts. Da ging es nicht um mich. Ich bin ja doch kein Petrucci. Ja, es ging um, lass uns durch das Arrangement und das Songwriting zeigen, was der Sänger kann. Also ich wollte den Sänger komplett in den Vordergrund stellen. Und basierend auf den Leuten, die die Platte gehört haben, hat das auch funktioniert. Also ich fand, weiß ich nicht, ob das sein musste, aber wenn Reviews gesagt haben, die Platte kam nämlich parallel raus mit Train of Thought. Wenn Reviews gesagt hat, das ist die Platte, die Dream Theater hätte machen sollen, war schon schön.
Geht ohne das liest man noch gern.
Ja, das ist ja,
fand ich
das,
gut.
Das kann ich mir vorstellen. Okay, schließen wir das Dream Theater fast wieder und
warum nur?
Ach, ich und meine Triggerwarnung. Ich musste echt mit meinem Therapeuten drüber reden. Nein. Ja, aber da bist du ja, du warst ungefähr 10 Jahre in Amerika, wenn ich das richtig gelesen habe, bist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, aufgrund deines Studios, was du dir hier dann in Deutschland aufgebaut hattest, wenn ich das richtig gelesen habe. Was magst du dazu mal erzählen?
Wie das ich bin wieder zurückgekommen, weil die Werbeagentur hat dicht gemacht, hat mir also einen neuen Job suchen müssen. Das Haus, was ich sehr günstig gemietet habe, wurde verkauft. Ich hätte also wesentlich mehr für ein Haus zahlen müssen, ohne einen Job. Hätte alles keinen Sinn mehr gemacht. Und es war mir auch im Kopf, wenn ich Urlaub mache, dann war das immer 2 Wochen Deutschland. Wenn du natürlich in Amerika lebst, machst du immer Urlaub zu Hause. Das ist kein Urlaub, weil du rumfährst wie blöd und nach den ganzen Freunden schaust. Und dann war das dein Urlaub. Also mal irgendwie schön auf eine Insel, das kannst du haken. Und auch einfach die Idee, dass ich meine Eltern nie wiedersehe, außer die 2 Wochen im Jahr. Du hast ja dann nicht wirklich diese Bindung. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal, komm, ich zieh wieder heim. Und habe dann erst 1 Stunde 45 Minuten weg von hier gewohnt. Von 2006 bis 2011, glaube ich, genau. Habe Gitarre unterrichtet, wie man das so macht. Ja. Hat mir so gar keinen Spaß gemacht, aber musste man halt, hat halt die Rechnungen bezahlt, weil das ist irgendwann mal ganz cool. Du hast auch die tollen Schüler, alles gut und schön. Aber ihr wisst, wie es ist. Hier ist C-Dur. Ja. Und ein halbes Jahr später kann er immer noch kein C-Dur. Ja. So machen wir
noch C-Dur-mäßig.
Ja, genau.
Und
trotzdem noch kein Jazz.
Ja, also ich habe auch Schüler, die das jetzt professionell machen. Ja, die hast du natürlich auch. Aber selbst wenn du so weiterführst, machen sie Abi und dann sind die weg. Sondern wird er ersetzt durch, hier ist C-Dur. Und es ist als, ich mache das für den Rest meines Lebens, da ist keine Aussicht. Es ist einfach ein Job, der sich nie entwickelt. Das kann gar nicht, weil du immer wieder neue Schüler hast. Und wie der Marco, mein guter Freund, gesagt hat, der das auch zu dem Zeitpunkt Fulltime gemacht hat, es ist, da sind nie Chancen, dass der Job sich mal ändert. Die Schüler ändern sich, du fängst immer wieder von vorne an, also alles, was du erarbeitet hast, klar kannst du die Früchte deiner Arbeit sehen, wenn die sagen, ich studiere jetzt Musik, ja, alles schön und gut, aber für dich ändert sich nie was und da sind auch 0 Aufstiegschancen. Die nächste Aufstiegschance ist, du wirst der Chef der Musikschule, dann bist du Administrator.
Spielst du gar keine Gitarre mehr.
Genau.
Nur noch Excel-Tabellen.
Genau, der Marco hat dann ganz schnell gesagt, oh, das ist nicht für mich. Und hat dann Psychologie studiert, weil er einfach gesagt hat, ich möchte einen Job, wo wenn ich hart arbeite, es weitergeht. Ja. Für mich, das habe ich jetzt. Ich meine, du siehst, das ist wunderbar. Du siehst Subscriber, die gehen nach oben. Du siehst hoffentlich Einkommen, geht nach oben. Beziehungen gehen nach oben. Networking geht. Also ich kann durch meine harte Arbeit sehen, dass ich weiterkomme.
Ja.
Ja, es gibt da kein Endziel, aber im Endeffekt natürlich, du guckst auf den Subcounter, du guckst auf den Clickcounter, du siehst die Früchte deiner Arbeit und das siehst du natürlich beim Gitarrenunterrichten so nicht. Und 2011 ist dann mein Vater verstorben an Krebs und ich habe dann an dem Tag kam mein Nachbar, mein ehemaliger Nachbar, der das sein Mutterhaus quasi gekauft hatte. Und das Nachbarhaus davon, wo seine Oma gewohnt hatte, hat er gesagt, braucht er nicht. Seine Mutter ist versorgt. Das würde er verkaufen. Und habe ich sofort gesagt, nehme ich. Weil ich näher an meiner Mutter dran sein wollte. Mein Bruder hat zu der Zeit in Ägypten gelebt. Oh. Und hat da unterrichtet an der deutschen Schule. Und ich wollte näher an meiner Mutter sein. Habe das Haus gekauft und ein Jahr lang das komplett renoviert, angebaut. Also der Teil, das ist die alte Wand. Man sieht es ja, deswegen habe ich Fenster drin. Das ist die alte Terrassentür, die in die Küche geht. Ich sitze quasi jetzt auf der Terrasse, da haben wir reingebuddelt, damit es nach oben geht. Also hier habe ich einen 54 Quadratmeter Raum mit 3 Meter Deckenhöhe und oben drüber ist das Wohnzimmer. Der hat seit 70, weil durch die Wand gebrochen sind, mit 6 Meter Deckenhöhe. Ist ein Monster Wohnzimmer, aber vor allen Dingen geil, weil es eben auch schalldicht ist und alles für Schlagzeug. Also wenn ich mal Schlagzeug aufnehmen muss, ich habe einen Monsterraum, groß, Holzdielen, wunderschön. Und aber gesagt, okay, dann mache ich das. Also ich habe hier in Deutschland unterrichtet, ich habe ein paar lokale Bands produziert, auch weiter an meinen Platten gearbeitet. Aber ich meine, ich habe gerade in der Zeit 2003 bis 2010 ging die Musikbranche in den Keller. Wenn du nicht mehr tourst, vorher war es so, CD kostet 12 Euro, Konzertticket kostet dich 20 oder 30 und alles war gut. Jetzt, CD darf nichts kosten, Musik muss umsonst sein, aber lass uns mal 150 Euro für ein Ticket bezahlen. Bei Bon Jovi sind es 300. Ich glaube, es hackt. Das ist alles schön und gut für die großen tourenden Bands. Die kleinen Bands haben keine Chance, weil die müssen sich in die Konzerte einkaufen, um mit auf Tour zu gehen, verkaufen aber keine CDs, weil die Musik wird von den Leuten gesehen als, das ist mein Recht. Mein Recht ist, die Musik zu hören, umsonst. Fuck Spotify und den ganzen Kram. Und jemand, der so Sachen macht wie ich, nämlich Projekte, wo ich nicht toure, habe ich überhaupt keine Chance. Mein einziges Produkt ist ja nur die Musik. Das heißt, wenn die Leute sagen, für die Musik bezahlen wir nichts, ja, Pech gehabt. Und ich habe gerade angefangen, eine Karriere in der Musik zu machen mit erste Frameshift-Platte, zweite Frameshift-Platte mit Sebastian Bach von Skid Row. Ich habe mit den Leuten von Saga gearbeitet, mit dem Sänger von Kansas. Platten, ja, tolle Sache und kam alle super an. Ja, aber nur Projekte. Und da ist einfach keine Kohle zu holen. Und dann habe ich es wieder eingestampft, weil ich es nicht einsehe, meine Sachen für umsonst auf Spotify zu stellen und mich dafür zu bedanken, dass Leute meine Musik hören umsonst. Weil so ist es ja heute. Du musst dankbar sein, wenn du gehört wirst. Sehe ich einfach nicht ein. Ich habe bestimmt 5 oder 6 komplett produzierte Platten auf der Festplatte. Komplett, alles fertig, volle Song, voll produziert. Kann ich mit dem Auto anhören, habe ich Spaß bei. Find's gut.
Das ist eine gute Einstellung.
Yeah. Ich mag den Prozess, ich mag das Musik machen, aber ich sehe es nicht ein, das jetzt Leuten zu geben, damit sie es hören, sagen, oh, wie toll ist das denn? Danke.
Ja, aber Klaus tut nicht deine Miete bezahlen.
Nee. So sieht's aus.
Ja. Ich weiß, das ist vielleicht nicht der artsy way, aber Money Talks, was die Menschen nicht verstehen, ist, wie viel Arbeit da drin steckt. Meine Augen gingen auf, als meine Freundin mal gesagt hat, ich habe gesagt, ja, was glaubst du denn jetzt, Bon Jovi, Songwriter, ne? Das ist harte Arbeit, was der lernen muss und so weiter. Sagt sie, ja, wie Arbeit? Ich so, das muss man lernen. Man muss lernen, wie man einen Song, klar, ist auch eine Gefühlssache, aber Harmonielehre und wie baue ich Spannung auf?
Auch die Zeit, die dabei drauf geht, schon auch mal rechnen.
Und sie dachte, das ist einfach, man nimmt die Gitarre in die Hand und dann kann man das oder man kann das nicht.
Nee, es ist ein Handwerk, was man lernen kann. Das verstehen die meisten erstmal nicht. Ja.
Und allein, wenn man mal überlegt, Gitarrenstunden, Zeit und Geld, jahrelang. Vergiss mal das Equipment, aber dann üben. Mach doch mal 7,50 Euro die Stunde pro Übestunde. Red mal mit Steve Vai, wie viel man hätte ihm bezahlen müssen, um das Level zu erreichen, wo er ist. Und ganz ehrlich, ein Arzt verdient gut Geld in der Stunde, weil man ihm auch anrechnen muss, dass der 10 Jahre studiert hat und nichts verdient hat. Und in seiner Uni-Zeit, und wie heißt das dann, die Zeit, die man erstmal für wenig Geld arbeitet, weiß ich nicht. Nicht Referendariat.
Das ist bei uns heran, ja, ja.
Dann ist nicht die AIP-Last? Nee.
Ich weiß es auch
leider. Ich weiß auch nicht gerade.
In Englisch ist Residency. Also in all den Zeiten verdient man einen Scheißdreck. Wenn sie dann aber Geld verdienen, aber wenn die dann Geld verdienen, wird es denen angerechnet. Die werden quasi rückwirkend für diesen Einsatz bezahlt. Und so muss man das bei einem Musiker auch sehen. Wenn wir eine CD machen, muss man irgendwie diese Zeit ja irgendwie wieder aufholen, weil dafür, für das Songwriting und für das Üben und für alles wird man, das Equipment, wird man ja dadurch bezahlt. Und dann musst du noch rechnen, was da alles dranhängt. Das Tonstudio, die Pressung, der Grafikartist, der Typ im Tonstudio, der rausfährt und den Burger holt, die Sekretärin, die Accounting vom Tonstudio, also so viele Leute, die da dranhängen, Tourbookerin und so weiter, die müssen alle bezahlt werden. Und das ist heute halt, das geht heute einfach nicht mehr.
Ja.
12 € für das Produkt ist ein Witz und die Leute sind nicht gewillt, das zu bezahlen. Aber gut, wissen wir alle. Auf jeden Fall war es für mich eine Zeit, wo gerade dieser Umschwung war. Und wenn du eben nur dieses Produkt machst, ohne Touren, hast du keine Chance. Mhm. Also ich habe die Platten auf der, ich habe die Sachen auf der Festplatte. Finde ich cool. Und wenn Leute in meinen Videos sagen, weil ich so viele Songs in meinen Videos verbrate oder auch neu für Videos schreibe, oh, geil, wie geil, wie geil, wo kann ich das haben? Was die meinen ist, wo kann ich das umsonst hören?
Ja.
Die erwarten einen Spotify-Link.
Ja.
Ich liebe es dann einfach zu sagen, it's not released. You can't get it anywhere. Watch the video again. Ich sehe es nicht ein, das irgendwie für umsonst rauszuwerfen.
Hey, ist eine sehr, sehr richtige Einstellung, die wir uns Musiker, glaube ich, auch öfters nochmal zu Herz führen müssten, da auch hier und da auch durchaus mehr Geld verlangen zu können. Als manchmal verkaufen wir uns ja auch gerne mal unter Wert. Ich kenne das selber von mir und ja, das stimmt. Da muss man, glaube ich, manchmal einfach sagen. Jo. Ja.
Kennt ihr diese Platte halt vom Wu-Tang Clan? Habt ihr das gehört?
Nee.
Monster geil. Wu-Tang Clan hat nach Jahren und Jahren wieder eine Platte rausgebracht. Ich glaube, das ist so hip-hopisches Zeug, sage ich jetzt einfach mal. Kenne ich nicht. Aber angesehene Band. Und die haben gesagt, ey, wir sehen es nicht ein. Was wir machen, ist Kunst. It's an Artform. Und wie demonstrieren wir jetzt ganz krass, dass es sich hier um was Einmaliges handelt, was Kunst ist, was nicht einfach auf so eine Plattform gestellt wird und von jedem Schnösel gehört wird und dann so, danke, dass ich hören durfte, weil ich den 2,99 € im Monat zahle oder weil ich mir die Werbung angucke, von denen Wu-Tang Clan dann nichts kriegt. Wu-Tang Clan sind irgendwie 7 Leute. Wenn die 40 Millionen Klicks kriegen auf Spotify, kann sich jeder von denen wahrscheinlich einen Burger kaufen.
Na, boah, toll. Das ist lächerlich, ne?
Ja. Das ist heftig. Und was die gemacht haben, ist, die haben die komplette neue Platte produziert und sie haben eine CD gemacht. Eine einzige. Es gibt eine CD davon.
Oh, okay.
Und die ist getourt weltweit durch Museen. Das heißt, du konntest ins Museum gehen, da gab es Kopfhörer, du wurdest gefilzt für Aufnahmegeräte und du hast Eintritt bezahlt, um die Wu-Tang Clan Platte zu hören. Es wurde absolut darauf geachtet, dass es nicht aufgenommen werden konnte, kein Leaking. Mhm. Du konntest es erfahren als Kunstobjekt. Und du hast es dann gehört. Und das war dir die einmal hören, 20 € Eintritt oder irgendwie sowas. Und ich glaube, nach einem halben Jahr wurde sie dann versteigert. Die eine CD. Wer auch immer sie ersteigert hat, konnte damit machen, was er wollte. Er konnte sie verkaufen, er konnte damit Geld machen. Oder ein reicher Schnösel konnte sie sich als Kunstobjekt in ein Safe legen und sagen, ich bin der Einzige, der diese Platte hat.
Ja, geil.
Und genau das ist passiert. Ich glaube, für 2 Millionen ist er raus.
Ui.
Was eigentlich wahrscheinlich nicht genug ist dafür, dass, keine Ahnung, was sie damit hätten machen können. Oder für 11, ich weiß nicht, muss man mal nachlesen. Schade war es, dass der Typ, der sie hatte, ein junger Typ von der amerikanischen Arzneimittelgesellschaft, der sich in der Öffentlichkeit ganz, ganz schlimm dargestellt hat und gesagt hat, mir doch egal, was wer da dran stirbt, die Preise sind die Preise, hat die Preise von Adrenalin, nicht Adrenalin,
Amphetamin?
Die Diabetes.
Die Geschichte.
Wie heißt das Zeug?
Verdammt, es muss ja ein
Insulin. Aber ich weiß, Insulin, ja.
Insulin, danke. Ja, Insulin. Genau, hat die Insulinpreise hochgetrieben, hat gesagt, mir doch egal. Also so ein ganz, ganz schlimmer Typ, der dann auch ins Gefängnis gegangen ist, wegen bestimmten Sachen und Steuerhinterziehung und so. Und sie haben die Sachen, sie haben seine Besitze gepfändet. Mhm. Und eine Sache davon war die Wu-Tang-Kleinplatte. Sag's doch mal, Wu-Tang-Kleinplatte, das ist gar nicht so einfach.
Das ist nicht Wu-Tang-Kleinplatte, das ist schwer. Im Papierchen noch besser.
Ja, also da ist auch, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber die wollten damit beweisen, Musik hat einen Wert. Finde ich super geil.
Das stimmt. Ja. Kannst du das auch echt nur machen, wenn du schon einen gewissen Namen auch hast. Ich glaube, wenn du das als kleiner Künstler nämlich
machst, so vergessen,
das
glaube ich.
Keine Sau. Ja, das ist so.
Ganz ehrlich, eigentlich. Metallica könnte sich komplett leisten. Mit Platten machen die eh keine Kohle mehr. Sie könnten sich komplett leisten. Also warum nicht?
Ja.
Das ist denen doch scheißegal. Die haben immer noch genau dieselbe Kohle, wenn die morgen eine neue Platte rausbringen, die es nur einmal gibt. Warum nicht das machen?
Denen ist aber auch der Stellenwert von Kunst eventuell scheißegal. Deswegen.
Nee, denen war es ja sehr wichtig, ist, dass ihr Kram nicht genappt wird, mit dieser ganzen Napster-Geschichte. Die waren Vorläufer davon, dass sie das nicht unterstützen wollen. Ja. Also warum die jetzt auf Apple Music und auf, also vor allen Dingen Spotify sind, kann ich nicht verstehen.
Das stimmt. Okay, aber kommen wir zurück von der Kunst mal wieder zu einem anderen Kunstwerk hier vor uns, nämlich Henning Pauli, der dann wieder in Deutschland mit seinem Studio war, die weise Entscheidung getroffen hat, mit Musikschulunterricht aufzuhören. Das war auch für mich einer der besten Schritte, die ich hätte machen können. Und dann hast du deinen YouTube-Kanal gegründet, HP42. Das HP, oder beziehungsweise HP, ist ja auch ausgeschrieben, ne? Aber es geht wahrscheinlich für Henning Pauli. Genau. Gehe ich mal von aus. Die 42. Hat das eine Anspielung von Per Anhalter durch die Galaxies?
Ja, natürlich. Ja.
Okay. Okay.
Das HP war schon immer meine E-Mail-Adresse seit 1995. und irgendwie der YouTube-Kanal war für Katzen- und Hundevideos, also ganz, ganz privat, ja. So, und okay. das ist dann daraus geworden. Ich hätte den niemals HP42 genannt. Wenn ich gedacht hätte, das müsste mal was Businessmäßiges sein.
Okay, weißt du, aber das ist halt schon ein Name, der sich einbrennt so. Aber das sind natürlich, klar, aus so einer Idee heraus hat man halt dann erstmal so komische Namen, ja.
Ja, und irgendwann hängst du dann fest und kannst ihm halt keinen guten Namen mehr geben. Jetzt ist es zu spät.
Das ist genauso wie diese E-Mail-Adresse von meinem YouTube-Account und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, auch noch Flashmaster 1990 heißt, weil ich als Schicht das cool fand, Flashmaster 1990 zu nennen. Ja, aber cool, das ist eine interessante Geschichte dann dahinter. Steckt manchmal dann doch nicht so viel drin, wie man denkt, aber dennoch sehr viel Spannendes irgendwo, woher das kommt. Weil man, da munkelt man ja dann schon, wofür steht die 42, was hat der Henning sich da schon wieder ausgedacht und ist das ein geplant für die Zukunft, für die Weltherrschaft des Henning Paulis? Aber es ist eigentlich nur eine Anspielung.
Bei mir hat alles was mit Hitchhiker's Guide to the Galaxy zu tun. Vor dem YouTube-Kanal bin ich ja hier eingezogen und mein Haus hat die beiden Farben. Also mein Haus hat mein Logo drauf. Das ist Türkis mit einer lila 42 drauf, die 8 Meter hoch ist. Also da kommt's her. So sieht mein Haus aus. Also jetzt nicht, mein Haus sieht nicht so aus wegen dem Kanal, sondern andersrum.
Ich bin in letzter Zeit öfters in Wetzlar. Ich muss mal gucken, wenn ich die Strecke zwischen Limburg und Wetzlar hochfahre, ob man irgendwie von weitem schon mal dein Haus erkennen kann in irgendeiner.
Was machst du denn in Wetzlar?
Ich spiele momentan für so eine Oldschool Teutonisch Metal Band namens Generation Steel. Da spiele ich jetzt ein paar Gigs mit denen und die proben halt in Wetzlar und dann springe ich da.
Generation Steel! Geil. Oh, yeah. Warte mal, du kommst aus Limburg.
Nee, ich komme aus Bad Schwalbach, das ist unten bei Wiesbaden, aber das ist ja jetzt von Limburg und so nicht allzu weit weg, ja.
Hättest ja einmal herkommen können, hätten wir nebeneinander sitzen können, aber nein, man kommt die Zoom-Sache da. Ist ja auch mal, das ist auch mal albern. Wenn du das nächste Mal von Limburg nach Wetzlar fährst und kommst genau hier vorbei, Dann kommst du mal auf den Kaffee bitte, ja?
Dann komm ich mal auf den Kaffee, dann melde ich mich bei dir. Alles klar. Ja, aber wie kam denn dann so auch so generell die Idee mit den Gear-Reviews und wie hat sich das so entwickelt und ab wann hast du da vielleicht auch für dich gesagt, okay, das ist das Ding, was ich jetzt auch erstmal machen möchte?
Gar keine Idee. Ich habe weiter unterrichtet, ich habe weiter Bands produziert und habe dann gesagt, ja, wie macht man denn Country? Weiß ich nicht. Ich habe mich ein bisschen mit Chicken Picking und Hybrid Picking auseinandergesetzt. Und das geht wesentlich besser, wenn man einen Kompressor hat. Und ich hatte keinen Kompressor. Was nimmt man da für einen? Den die alle nehmen, das ist dieser komische rote. Ne? Dynacomp MXR, den habe ich mir bei Thomann bestellt, hatte noch ein paar Euro übrig, was sensationell ist, wenn man Gitarrist ist, weil das ist nämlich nie der Fall. Und habe mir dann so diese Billigpedale von Harley Benton bestellt, die ja eigentlich Joyos sind. Den Ultra Ultimate Drive und das American Sound. Mhm. Und die kamen an und ich war total baff. Das ist ja hammergeil. Ich hatte vorher 2, 3, 4 Videos gemacht, so mit Webcam und so, zu ein paar Solos, die ich geschrieben habe und die gezeigt. Wofür? Keine Ahnung. Ich habe mir irgendwie gedacht, lade ich mal auf YouTube hoch. Ich meine, ich kann ganz vernünftig unterrichten und was zeigen, hat sich jetzt irgendwie rausgestellt. Leute springen darauf an, aber da habe ich einfach so zum Spaß gemacht, also hatte ich irgendwie schon so ein bisschen, so macht man ein Video, so lädt man es hoch. Hatte Videoschnitterfahrung auch aus meiner Zeit in der Werbeagentur und dann habe ich zu den beiden Pedalen mit meinem Schüler, dem Moritz, der sehr, sehr gut ist an der Gitarre, Videos gemacht, die aber gut waren, komischerweise. Also, er kann gut spielen, ich kann halbwegs editieren, aber ich habe ein Tonstudio, weiß also, wie man Gitarre aufnimmt. Mhm. Und ich habe vor einem sehr guten Mikro gesessen, hatte also gute Sprachverständlichkeit. Und diese ganzen Billigpedale, zu der Zeit 2012, sage ich jetzt mal, da gab's nichts zu. Mhm. Diesen Joypad, das waren Leute, die haben zu Hause mal was mit dem Handy aufgenommen. Und richtig gute Gear-Videos zu diesen Pedalen gab's nicht. Und also ganz schnell hat die YouTube-Community gesagt, oh, das sind die beiden Videos zu diesen beiden Pedalen, wo man mal wirklich hört, was los ist. Da steht ein richtiger Röhrenamp mit einem guten Typ, der spielen kann und ist gut aufgenommen. Und dann habe ich Thomann angerufen und habe gesagt, schick mir doch mal den Rest von den Pedalen. Mhm. Und da ein bisschen hin und her haben die das gemacht. Also habe ich den Rest von diesen Harley-Benton-Pedalen gemacht. Und habe ich herausgefunden, das sind Joyos, dann Joyo hatte noch ein paar mehr, dann haben die Videos aus China geschickt. Und dann tingelt man erstmal sehr, sehr lang mit China hin und her und macht Sachen mit chinesischen Firmen, weil das sind super billige Pedale, die kosten 5 Euro in der Herstellung. Die schicken sie dir mal und lassen sie dir dann da dafür, dass du ein Video machst. Also man wurde quasi mit 5 Euro Pedal bezahlt. Hm. Und so baut man dann den Kanal auf. Das hat dann lange gedauert. Irgendwann habe ich dann mal angefangen, mit der Firma zu arbeiten und denen ein bisschen Ratschlag zu geben und mit Namen zu arbeiten und Manuals zu übersetzen. Und man schreibt dann, nee, dann bin ich über die Frankfurter Musikmesse gelaufen, hatte 3.500 Abonnenten, hatte ein paar Videos auf dem iPad. Bin aber jemand, der, wenn es macht, dann, wenn es geht, richtig. Und habe dann von meiner Ex-Freundin eine gute Kamera ausgeliehen. Top-Kamera auf dem Pedal war immer noch so eine Webcam. Aber relativ schnell gesagt, ich will es gut machen. Ich glaube, ich habe ein Video in iMovie geschnitten und sofort gesagt, das geht gar nicht. Mhm. Und habe dann die 250 Euro irgendwie für Final Cut schnell ausgegeben. Mhm. Weil ich will immer einen Workflow haben, der läuft, der gut ist, der effizient ist. Und ich glaube, das ist so einer von meinen, ich weiß nicht, ob Vorteil ist, aber wenn ich was mache, dann erstmal Kohle hinschmeißen und sagen, okay, was brauche ich? Ich brauche Kamera, ich brauche gut Licht, ich brauche ein Mikro. Ich will, dass es so professionell ist, wie ich das zu dem Zeitpunkt gerade kann. Mhm. Weil alles andere reicht mir dann einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, da sind die Leute darauf angesprungen, dass diese Billigpedale trotzdem gut klangen, aber auch gut in Szene gesetzt waren.
Das ist auch wichtig. Bild und Ton muss stimmen. Ne? Das ist einfach ganz entscheidend. Und gerade bei diesen Billigpedalen war das ja auch was Neues. Ne? Das hat die Leute dann geflasht.
Und so, also es wurde geguckt, die durch Harley Benton und die Beziehung mit Thomann bin ich dann dahin und habe mit denen ein bisschen eine Beziehung aufgebaut und habe dann auch bei einer der ersten zusammen mit Cory Mura, die sich Harley Benton Gitarren angeguckt haben, zu dem Zeitpunkt, wo die von komplettem Rotz und Müll, die gar nicht gingen. Ich kann mich an Zeiten in der Musikschule erinnern, da hat dann unser Musikschuleinkäufer diese Harley-Benton Pappdeckel-Gitarren gekauft, die gar nicht gingen, die dann wirklich in Richtung Gitarren gingen, oh, das ist gar nicht so verkehrt. Und habe dann da viel zugemacht. Und das hat den Channel dann auch gepusht, weil das war natürlich, günstige Sachen ziehen immer.
Ja, klar.
Ja, ich kann hier gerne eine 5.000 Euro Gitarre zeigen.
Interessiert keinen. Also ja. Die wenigsten.
Die Zielgruppe jetzt, ist halt sehr gering dafür, weil wer kann sich das leisten? Ja.
Ja. Ja.
Ärzte und Anwälte.
Ärzte und Anwälte, ja.
Und YouTuber, die nichts dafür bezahlen.
Ja, das, da musst du auch erstmal hin. Ja.
Oh, okay.
Ja, aber Gitarre ist ja auch ein ganz guter Stichpunkt, gerade im Bereich Harley Benton. Da hat sich ja in den letzten Jahren noch bei dir was ergeben, und zwar deine Signature-Gitarre bei Harley Benton. Erzähl uns doch mal das darüber, wie das auch so dazu kam.
Oh, da saß ich beim Content-Manager von Thomann, meinem guten Freund Stefan Weitzel, in der Küche, weil da hat man wirklich diese freundschaftlichen Beziehungen. Da habe ich bei dem immer im Keller gepennt, wenn ich da war. Und da hat er gesagt, ja, vielleicht machen wir mal sowas Signature-mäßig. Und das war da irgendwie 2-3 Jahre, wo wir wirklich gesagt haben, also ja, da war jetzt nicht die Idee, das ist die Gitarre, die ich den ganzen Tag spiele. Mache ich auch nicht, ich habe noch nicht mal eine hier im Zimmer. Aber was würde ich von der Gitarre sehen wollen, die irgendwie Sinn macht, was Harley Benton machen kann? Und da war ganz wichtig, Locking Tuner, gar keine Frage. Da war ganz wichtig, Fixed Bridge. Weil eine günstige Gitarre, die vielleicht auch für Anfänger sinnvoll ist, soll nicht im Weg stehen. Also Locking Tuner, Fixed Bridge, schöne Decke in der coolen Farbe, wenn es geht, irgendwie Logofarben. Und ich war da zu dem Zeitpunkt noch nicht der Ultra P90-Typ, aber wir haben irgendwie gesagt, ein Humbucker, ein P90 gibt es sehr selten. Ja, bei so einer stratmäßigen Gitarre. Also warum machen wir nicht das? Und dann machen wir in der Mittelposition, wo man sie beide kombiniert, so ein paar Sachen, wo man ganz einfach out of phase machen kann und so Sachen. Und ja, da haben wir lang dran gearbeitet. Das war dann ein Problem mit, ich wollte irgendwie, haben wir gesagt, der Hals aus Purple Heart haben sie gemacht, aber es war dann irgendwie nicht stabil genug. Und es wurde dann später zu Roasted Maple. Das war, ich glaube, die erste Harley Benton, die Roasted Maple Neck hatte. Und die Farbe von den Pickups war schwierig, weil wir gesagt haben, die Gitarre eigentlich türkis, jetzt ist irgendwie grün geworden. Und dann lila, aber irgendwie haben sie es nicht gebacken gekriegt in richtigen Farben. Andere Problematik war auch, der Lasse von Harley Benton, der Produktmanager ist, ist dann echt von, sie sind dabei, ihre Hand zu heben, hat er gerade geschrieben.
Ja, was? Irgendwie erkennt er das unter der Hand ist und dann denkt Zoom, dass du dich meldest und was sagen möchtest. Das ist vorhin auch schon mal passiert. Nee, Fabian, bei dir nicht. Ich glaube, es liegt an den Tablet-Dingern, dass sie das erkennen.
Ja, okay. Sie sind dabei, ihre Hand zu heben. Warte mal, und jetzt will er. Wow.
Oh, jetzt willst du noch nach oben. Ach, du willst nach oben, deswegen.
Nach oben steht er jetzt. Wie geil ist das denn?
Aber ich als Host kann auch wieder die Hand senken lassen. So, Hand senken. Zack.
Ne, Cäsar-Spiel, ne? Genau.
Fabian, lass das drin. Das ist wichtig für die Leute zu wissen,
wie das auf jeden Fall.
Ich wusste nicht. Cool. Sie sind dabei, ihre Hand zu heben.
Geil.
Artificial Intelligence. Ja. Wenn man schon im Video keine richtige Intelligence hat. so kam das und hat lang gedauert, weil Fabrik Nummer 1 dann nicht mehr die Fabrik war, mit der er arbeitet. Also musste mit komplette zweite Fabrik dann wieder Prototypen machen. Mhm. Und ich glaube, es ging dann irgendwie durch 3 verschiedene Fabriken. Dann waren die Hälse irgendwie scheiße. Die haben sich alle verbogen, dann haben sie die Truss Rods vergeigt. Also es war ein langer Prozess, der aber auch, glaube ich, dazu geführt hat und Harley Benton viel geholfen hat, für spätere andere Modelle, wie zum Beispiel die Fusion-Serie, die sehr ähnlich sind, diese ganzen Fehler nicht zu machen.
Mhm. Mhm.
Wir sind dann umgestiegen zum Beispiel auf GraphTech Tastnuts, Self-Lubricating Sattel und so weiter, weil ich die Leute von GraphTech gut kenne. Und hat dann irgendwie Sinn gemacht und jetzt sind die auf vielen Harley Bentons drauf, weil ich da auch ein bisschen zu gepusht habe, dass die Freunde werden und das macht total Sinn, weil die sind echt gut. Also ich glaube, die Story, und ich glaube, das verstehen die Zuschauer auch, ist nicht, das ist meine Gitarre, die ich auch auf der Bühne spielen würde und mein Hauptinstrument. Das macht keinen Sinn. Die haben wir verkauft für 3,99. Ich sitze hier in einem Raum mit, ich glaube, 40 Gitarren und davon ist zwei sind, glaube ich, unter 2.000 Euro. Also ich sitze mittlerweile wirklich in einem Raum, der fast ausschließlich wirklich super High-End-Gitarren beherbergt. Mhm. Und es war so, ich habe dann viele von den günstigeren hoch ins Wohnzimmer gepackt. Mittlerweile ist an der Wohnzimmerwand auch nur noch Boutique-Gitarren. ich muss jetzt vielleicht heute Mittag oder morgen mal ein Video machen, wo ich sage, hier übrigens, die sind alle zum Verkauf. Wir machen ein bisschen Black Friday, Henning verkauft Gitarren. Ich macht keinen Sinn, so viele Gitarren zu haben, die auch
hochwertig sind.
Also
kurze Zwischenfrage dazu. Du, ja. hast du nicht auch eine Magnus Krempel-Gitarre?
Bässe, zwei Stück.
Zwei Bässe. Ah, okay. Ja. Schön, das freut mich. Auch einer. Ich habe einer meiner ersten wirklich teuren, richtigen Gitarren, als ich 18 war, habe ich mir eine Magnus Krempel holen lassen. Und das war eine sehr schöne
Gitarre. Der hat mir mal eine gebaut.
Ja.
Damals, das war aber dann nicht so mein Ding. Aber ich habe einen Fünfseiter Bass von ihm, der ist traumhaft und eigentlich mein Lieblingsbass ist mein Sechsseiter Fretless von ihm. Mhm. Da ist jetzt leider die Bridge kaputt und das muss der Yoshi Luck mal richten, der macht alle meine Gitarren. Der macht
ja die ganzen Sachen von ihm.
Genau.
Ist der Nachfolger von quasi, ja.
Zum Beispiel jetzt, was Gitarrenverkaufen angeht, dass Leute nicht, dass die Leute denken, oh, okay, ich finde die auf einmal scheiße oder so, aber ich krieg ständig neue Instrumente, die ich zeigen soll und muss. Ja, also wenn sie mir gefallen, ich sage dafür mal hier, wenn ich die Gitarre regelmäßig spiele, ist das bessere Werbung als das eine Video. Ja, ich nehme auch gern Geld für ein Video, die Gitarre geht zurück, habe ich kein Problem mit, aber gerade für ein kleineres Brand macht es Sinn, Long-Term Placement. Mhm. So jetzt, also zum Beispiel die Panucci, die da hinten ist, diese Paula, seht ihr die?
Ja, doch.
Wahrscheinlich die beste Gitarre im Raum. Absolutes Traum-Boutique-Instrument mit P90. Dafür kriege ich keine Kohle, aber ich mache ihm das Video dafür und in zwei Wochen noch drei andere. Und damit habe ich die Gitarre bezahlt. Aber die spiele ich jetzt natürlich, wo es Sinn macht. Nicht immer, aber wo es Sinn macht. Und das ist natürlich für ihn weiterhin Werbung. Und das macht auch Sinn. Aber das heißt, dadurch, dass die jetzt hier in den Raum gewandert ist, ist eine Gitarre, die da hing, hochgewandert. Und wenn sie oben hängt, macht sie keine Werbung mehr. Und es gibt bestimmte Gitarren, die machen keinen Sinn mehr. Zum Beispiel Ibanez AZ 2204. Das ist die in der schönen blauen Decke, die Martin Miller Farbe, geflammte Decke. Traumhaft tolle Gitarre. Ja, wahrscheinlich eine der Gitarren, wenn ich gegen würde, die ich behalten würde. Aber die ist nicht mehr im Programm bei Ibanez. Ja. Also außer, dass Ibanez draufsteht und ich damit Ibanez promoten würde, macht es keinen Sinn, die Gitarre zu spielen, weil sie nicht zu kaufen ist. Bringt also Ibanez nicht mehr so viel, bringt mir nicht mehr so viel. Das heißt, ich kriege jetzt von Ibanez die neue N2204N, glaube ich. Das ist die mit dem aufliegenden Tremolo im Blau, die habe ich auch reviewed. Das ist die, die man kaufen kann. Das heißt, dann pushe ich oder spiele ich lieber die, dass die gesehen wird,
klar,
als die 2204. Oder zum Beispiel...
Da ist aber kurz aus dem Bild verschwunden.
Was kommt jetzt?
Scheiß Dinger, die haben auch gleich keine Batterie mehr, aber hoffentlich sind die anderen aufgeladen. Von wegen Prozent, Bullshit. Wollen sie?
Ja.
Die zum Beispiel. Was eine geile Gitarre.
Das ist Music Man, ne?
Music Man Armada.
Geil.
Durchgehender Hals. Logging Tuner. Music Man Hals aber lackiert, was Besonderes. Music Man macht ja nur Bolt-On, aber hier durchgehen. Die Optik, wow, hier das ist gewölbt, ja. Das ist eine monstergeile Gitarre. 4.000 Euro oder sowas. In der Farbe, die ich traumhaft finde, klingt super rund, ist vielleicht nicht ganz so bissig, wie man das von der, ist ja was Les Paul-artiges, erwarten würde, aber für Leads ist es wahrscheinlich eine der geilsten Gitarren, die ich habe. So, aber ist ein Potenzial einer gebrauchten Gitarre von 3 bis 3,5. Und Music Man macht sie nicht mehr. Das heißt, für mich, die jetzt in ein Video zu ziehen, hat Music Man keinen Vorteil von. Ich habe keinen Vorteil von. Ich kann nicht drauf verlinken und dadurch die Gitarre verkaufen und dadurch vielleicht auch noch ein paar Euro machen. Heißt, egal wie viel ich diese Gitarre mag, es macht mehr Sinn, die zu verkaufen. Würde ich sie privat behalten? Wahrscheinlich schon. Weil ich sie total geil bin von Farben her. Aber was mache ich denn privat? Wie viel Gitarre spiele ich denn privat? Ja, gar, ich mache Videos, ich mache Gitarrenvideos. Ich spiele in meinen Videos natürlich auch Songs und das, aber natürlich mit den Instrumenten, die ich zu der Zeit verarbeite. Und das sind die Gitarren, die hier hängen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich, ich habe eine FGN oben, ich habe eine Maybach oben, ich habe zwei Friedmans, Da sind viele Gitarren, die Ibanez AZ, das Ding, wirklich tolle Instrumente, die ich echt alle geil finde. Aber ich kann nicht auf 20.000 Euro an Gitarren sitzen und sagen, ich finde sie toll, damit sie im Wohnzimmer an der Wand hängen, sind alle Schwachsinn. Das heißt, die werden dann immer quasi so ein bisschen, einmal im Jahr gehe ich durch und sage, was brauche ich denn nicht? Amps, Gitarren, Pedale. Heißt nicht, dass ich die scheiße finde, heißt nur, es macht keinen Sinn, 1.000 Pedale zu besitzen. Auch wenn es geil ist.
Sehr gut. Sag mal, Henning, was hast du denn für, also wenn jetzt so junge Leute sich so einen YouTube-Kanal aufbauen wollen, hast du da Tipps oder wie würdest du da dran gehen, wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest?
Also Tipp Nummer 1 ist, macht's nicht, wenn ihr Influencer werden wollt. Macht's nicht, wenn ihr es machen wollt, weil ihr seht, oh, der kriegt Gitarren umsonst. Ich krieg keine Gitarren umsonst. Ich krieg überhaupt gar nichts umsonst. Ich arbeite dafür. Das darf man nicht vergessen. Klar ist das geil, so eine hochwertige Gitarre zu bekommen. Die Leute immer sagen, you're getting it for free. Ich werde ganz böse, wenn Firmen mir sagen, yeah, you will get this as a gift or you will get this for free. Eine Firma ist doch nicht bescheuert und gibt mir eine 4.000 Euro Gitarre. Nee. Ganz ehrlich, das machen die nicht. Warum würden die mir eine Gitarre schenken? Die haben doch ein ulterior motive, wie man in Englisch sagt. Also da ist doch ein anderer Beweggrund. Und der Beweggrund ist, wir möchten, dass du die im Video spielst. Mhm. Wir möchten, dass du das so ein Video machst. Okay? Das ist Arbeit. Das ist, also bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel allein die Produktshots mache, die dann Firmen auch wieder benutzt auf Instagram und so weiter, da benutze ich Equipment, nur ein bisschen, die Kamera fährt an der Gitarre vorbei, für, ich glaube, 15.000 Euro. Das ist eine Red auf einem, mit einer Cine-Linse, auf einem Edelkrone-Slider. Erstens mal muss man sich das erarbeiten, rausfinden, wie das alles geht und funktioniert, damit das so rauskommt. Und dann musst du den Kram haben. Das muss bezahlt werden. Dann schreibe ich einen kompletten Song mit dem Ding. Ja, das kannst du eigentlich gar nicht bezahlen. Und der ist gefilmt mit einer Red. Und dann mache ich das volle Video. Also so ein Video kostet Geld. Und dann natürlich noch Long-Term Placement. Musst du auch irgendwie rechnen. Das muss alles irgendwie bezahlt sein. Mhm. Also umsonst ist gar nichts. Weil was kriege ich denn raus aus dem Ding? Ich kriege raus, dass ich die Gitarre behalten darf. Das ist gut und schön. Wie kriege ich denn damit die Winterreifen aufs Auto?
Naja. So sieht's aus, ja.
Damit kriegt der Hund kein Essen, damit kommt keine Butter auf den Tisch.
Ja, dann kannst du schlecht zum Edeka gehen und dann statt der Karte packst du die Gitarre aus und sagst
Ja. Hier ist die Music Man, ich möchte gerne für die nächsten 3 Monate hätte ich gern Butter.
Geil.
Ja. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Also free ist überhaupt gar nichts. Ich sag immer, also ich werde da ganz sauer, wenn ich sowas, ja, you got this for free. Dann schreibe ich, no free. I provide a valuable service. Mhm. Erstens mal zu den Firmen und zweitens mal, noch viel wichtiger, für den Zuschauer. Der Zuschauer erwartet Ehrlichkeit und es ist leider auf YouTube mittlerweile so, dass das dünn gesät ist. Mhm. Die wirklich ganz klar sagen, nee, das finde ich nicht gut, weil sie alle denken, dass sie dann von den Firmen nichts mehr kriegen. Das ist Blödsinn. Ich habe ganz wenige Beziehungen mit Firmen abbrechen müssen, weil sie mit der Ehrlichkeit nicht klarkommen. Es gibt Firmen, die können mit der Ehrlichkeit nicht umgehen. Ja, die sind uns bekannt. Es gibt Leute, die dann sagen, okay, dann sagen wir halt, was die Firma will, dass wir sagen. Das geht bei mir gar nicht.
Ja.
Ich habe eben gerade schön mit dem Daniel von Ibanez gesprochen. Ich habe gerade ein 40 Minuten Ibanez AZTS-Video gemacht, wo ich sage, geile Gitarre, aber die Mechaniken gehen nicht, bitte austauschen. Das ist eine harte Kritik bei einer 329-Euro-Gitarre, dass man da nochmal für 40 Euro Tuner drauf machen muss. Aber sie haben halt was übersehen. Sie haben übersehen, dass die halt sehr rutschig sind mit High-Gloss-Nickel und die Seiten oben leider an den Mechaniken rausrutschen.
Aber ganz ehrlich, so kann ja nur jeder gewinnen dadurch. Ne?
Ganz genau.
Wenn du in der Zukunft dann besser machst. Ehrlich.
Ja. Und gerade die Story. Ich hab eben mit dem telefoniert, ich hoffe, der ist nicht böse, dass ich das sage, aber da hat einer jetzt kommentiert, das sind so Vintage-Tuner, wo du die Seite oben reinsteckst. Und jetzt frage ich euch mal, wenn ihr so einen Tuner habt, wie macht ihr es? Ihr steckt die Seite rein und fangt dann einen Knick rechts rum und dann fangt ihr an zu wickeln, oder?
Ja.
So. Justin, wie ist das bei dir?
Ich hab einen Rocking-Tuner.
bei mir ist nichts Vintage.
Okay, aha. Na, super.
Wer mich folgt,
Fabian, weiß, halt dich mal raus, Fabian, wir reden mal.
Ne? Genau, wir reden jetzt.
Und lass die Männer mal reden, die Erwachsenen.
Also du wickelst dann oben rechts rum.
Genau.
Das Problem ist, dass ich habe geguckt, bei allen Gitarren, die diese Art von Tuner haben, das sind Vintage-mäßig angehauchte oder auf altgemachte, wo die, wo dieser Tuner-Shaft oben gebürstetes Aluminium ist. Die sind also alle nicht mehr neu. Das heißt, die Seite hat einen Widerstand. Die hatten, da ist Abrieb, da ist, wie heißt das denn? Friction.
Friction, ja.
Cool. Ja, wie auch immer das in Deutsch heißt.
Abrieb.
Und ja, genau. Also die kann nicht so leicht. Das heißt, wenn du da zwei, drei Wicklungen machst und dann ziehst, kann sie nicht rausrutschen. Du hast also einen Knick, die Seite steckt drin, du hast einen Knick. Aber wenn du jetzt einen nagelneuen Nickel-Tuner hast, können die drei hohen Seiten, gerade die hohe E-Seite, rutscht da wesentlich leichter drumherum. Machst du also 5, 6, 7 Wicklungen, kannst du immer noch dran ziehen, weil eigentlich nur ein Knick in der Seite ist. Jetzt habe ich mit dem Daniel gesprochen, ich habe das kritisiert. Ich habe gesagt, pass auf, ich krieg die nicht, dass die nicht rutscht. Außer man macht wirklich 10, 15 Wicklungen, was dann aber auch fürs Tremolo wieder nicht ideal ist, weil sich die dann alle wieder lösen, alle wieder, also ist nicht geil. Also sage ich, bitte macht euch Locking-Tuner drauf. Harley Benton hat die für 39€. Einfacher Install, selbst für den Papa von dem neuen Schüler, das funktioniert, oder mit Gitarrenlehrer zusammen. Dann ist die Gitarre hammergeil und es ist ein super Upgrade. Aber einer hat jetzt unter dem Video gepostet, total geil, anstatt reinstecken rechts rum, reinstecken
links
rum,
geht auch.
Dann nochmal durch die Mitte und dann rechts rum und dann hat man drei Knicke, ist genauso einfach aufzuziehen, sollte aber dazu führen, dass die Seite stabiler auf dem Tuner ist. Jetzt habe ich zum Daniel gesagt, mal gucken, ob sich's durchsetzt, ruf doch bitte die Japaner an und die sollen einfach obendran einen Hangtag machen an die Gitarre mit drei Bildern drauf, bitte zieht so die Seiten auf.
Super Idee.
Einfach zu machen, ist ein Stückchen Pappe und dann ist der neue Gitarrenschüler nicht frustriert, weil die Gitarre sich komplett verstimmt, dann können sie diese Vintage-Style-Tuner haben und alles ist gut. Ich habe aber auch gesagt, ganz ehrlich, Daniel, die Unterschiede in Indonesien, wenn du die Gitarre bestellst, im EK, von den Mechaniken auf Locking-Mechaniken, sind 3€. Das weiß ich. Ja. Also warum nicht die 3€ ausgeben?
Ja.
Ganz ehrlich, es gibt keinen Grund, dass eine 329€ Gitarre bei 3€ Aufpreis keine Locking-Tuner hat. Und das sind so Unterhaltungen, die hat man, die kann man aber nur haben, wenn man miteinander wie Männer reden kann, ja, wie Erwachsene, und dass keiner Angst hat, dem anderen auf die Füße zu treten. Es gibt so viele YouTube-Kanäle, die haben Angst, Leuten auf die Füße zu treten. Ja. Und ach nee, dann kriege ich doch nicht das Handy zum Reviewen oder meine Kunden sind die Zuschauer. Ist ganz einfach. Wenn ich jetzt Ibanez als Kunden verliere, okay, mache ich keine Ibanez-Videos mehr. Mein YouTube-Kanal gibt's immer noch. Andere Firmen buchen mich immer noch, weil ich habe die Zuschauer. Ja? Dann scheiß auf Ibanez.
Ja.
Das heißt, Ibanez ist super schlau zu sagen, lass den kritisieren, es wird alles mit denen auch besprochen. Er wusste von Anfang an, was ich mache und was ich kritisiere an dem Ding. Er hat niemals gesagt, sag das doch nicht, bring das Video nicht raus. Nee, kannst du so nicht sehen. Er hat gesagt, alles in Ordnung, sehe ich ein.
Ja. Super Ding für eine Firma auch einfach.
Das absolut. Ja. Und es gibt aber Firmen, die wollen dir Worte in den Mund legen. Ja. Es gibt Firmen, die sagen, nee, mit dir können wir nicht arbeiten, du bist zu ehrlich. Und das gibt es nicht zu kurz. Die verstehen das nicht. Meine Kunden sind die Zuschauer. Denen bin ich zuerst hörig, sage ich jetzt mal in Deutsch. Ja? Denn wenn die abhauen, ist keine einzige Firma mehr da. Wenn ich keine einzige Firma mehr habe, habe ich immer noch meine Zuschauer und mache halt was anderes oder kaufe die Produkte oder was auch immer.
Ja.
Also es gibt die Zuschauer müssen zuerst kommen. Das heißt, die anlügen geht gar nicht. Was ist denn das Resultat, wenn ich das, oh, super gut, klingt hammergeil, verstimmt
sich keine Rede.
Ja, und das Ding ist, 10 Leute kaufen, das Ding ist, verstimmt sich, die gucken meinen Channel dann nicht mehr, weil sie angelogen wurden.
Ja.
Ich meine,
haben die anderen Firmen auch nichts mehr von.
Ja. Genau. Die Authentizität und ich sag mal auch die Ehrlichkeit und auch das Polarisieren durchaus ist ja aber auch dennoch das, was ja deinen Kanal auch ausmacht oder ich sag mal deine Persönlichkeit ausmacht, und da wissen aber auch die Leute direkt, was sie bekommen bei Henning Pauli, und das finde ich ist ja ein Stellenwert, der ja sehr hoch angerechnet werden kann, wenn man direkt
weiß, Henning Pauli. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade da sieht man den Orange Amp, Orange Super Crush 100, habe ich gestern gefilmt. 499 € Transistor Amp, aber volle Lotte, Top-Teil, wie ein dicker Orange, klingt schweinegut. Ganz ehrlich, im Mix, Hammer. Mhm. Saugeiler Amp, 499, bandwürdig, sieht geil aus, hat ein DI-Out, klingt wie Rotz. Mhm. Der DI-Out ist absolut grottig. Mhm. Im Video sage ich, der DI-Out ist absolut grottig. Aber das macht den Amp nicht schlecht. Das macht den DI-Out schlecht. Der Amp ist für 499 immer noch genauso zu empfehlen wie vorher. Benutze halt den DI-Out nicht. Oder mach, wenn es irgendwie geht, noch irgendeinen Impulse-Response oder sowas drauf. Und dann ist aber mein Job, als nächstes Charlie Cooper von Orange anzuschreiben und zu sagen, Charlie, Hammer Amp, Gratulation. Ich finde Transistor Amp monstergeil. Ich vergesse komplett, dass das Transistor ist. Das Ding ist ein Wahnsinnsprodukt. Aber euer DI-Out ist absolut grottig. Glaubst du, Charlie sagt jetzt, oh ja, aber sag das doch bitte nicht im Video. Charlies Response war, danke, ich bin so happy, dass dir der Amp gefällt. Ich rede jetzt gerade mit der Entwicklungsabteilung, wir müssen beim nächsten Amp besser sein.
Mhm. Ja, das bringt dir ja auch
nur. Nur so wirst du besser.
Ja, genau. So wird man ja auch als Firma besser. Hinzugehen, also, zu sagen, wir können schon als perfekt, wäre ja auch für eine Firma, ich sag mal ein bisschen.
Also mein Rat an Leute ist, erstens, macht die Kanäle nicht, weil ihr Geld verdienen wollt und Influencer sein wollt, weil dann seht ihr nämlich das Goal, was nach Jahren kommt. Was man unter Umständen überhaupt gar nicht erreichen kann. Ich habe so viele Kollegen, die sagen, die orientieren sich an mir oder an anderen Leuten und nehmen zu früh Geld für Videos, ohne irgendwas beweisen zu können, ja, und wollen zu früh bei den Großen mitspielen, sage ich jetzt mal, und verlieren aber danach ganz schnell die Motivation, weil sie da überhaupt noch gar nicht sind. Und weil sie dann gegen die Wand laufen. Mach's für den Spaß. Ich hatte einfach Spaß am Harley-Benton-Pedale-Review. Ich hatte Spaß am Videos machen. Ich hatte Spaß am Kommentare beantworten. Es ist ein harter Job. Das ist 12 Stunden am Tag, was ich mache. Ja, da muss man sich noch mit Solalos hier unterhalten. Das ist ein Tag.
Schlimm, furchtbar.
Ist unmöglich.
Schlimm. Okay.
Also erstens mal Spaß haben und über was reden, wo man mit Leidenschaft dabei ist. Mach was du kannst. Wenn du kochen kannst, mach einen Koch-Channel. Gibt's gute Koch-Channels? Ja, dann mach halt noch einen richtig geil. Ja, und vielleicht machen in Deutsch anstatt Englisch. Bei mir ist es Englisch, weil ich es sehr gut kann. Mhm. Und weil auch einfach dann die Zuschauer größer sind. Ja. Hat immer Sinn gemacht. Ich glaube jetzt, warte mal. Ich glaube, er sagt mir, dass meine Kopfhörer abhören.
Ja.
Wir wechseln mal. Rot, blau, links, rechts.
So, check.
Nee.
Ach so.
La. Trennen. Ja. No Connection leckt mich sonst noch. Hier, Bluetooth. Connected. Ach, die ist so lieb, die Tante. Jetzt. So.
Ah ja,
super. Es geht aber, die sind so dicht, da geht nur mit einem. Also mach was, wo du leidenschaftlich drüber bist, mach was dir Spaß macht. Und das ist die erste Zielsetzung, sich mit einer Community auseinanderzusetzen, die dein Produkt toll findet an Videos. Dann ist ein gegenseitiger Respekt für die Zuschauer und für dich da und die Firmen sind erstmal nebensächlich und wenn sich daraus was entwickelt, toll. Wenn dich der Kanal zu jemand Wichtigerem in dieser Szene macht, toll. Wenn du dann Einfluss hast, was für die Firmen wichtig ist, weil sie dann sagen, oh, wenn wir dem Kohle geben und dem unser Produkt schicken, dann macht er uns ein tolles Video, hoffentlich ehrlich, dass die Leute das glauben, alles gut. Macht man das von Anfang an mit der Zielsetzung, ich mag meinen Job nicht, ich will jetzt Influencer werden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht.
Schuster bleibt bei deinen Leisten, wie man auch so gerne sagt. Ja, das stimmt.
Also die Frage ist zum Beispiel, was kannst du richtig gut?
Mhm.
Ja? Du kannst Gitarre spielen wie Sau. Musst du Musst du über dir reden? Nee, du hast was Besseres.
Das mache ich auch ganz explizit nicht, weil ich, wie wir hier im Podcast auch oft genug gesagt haben, keine Ahnung von Gier habe, in Anführungsstrichen. Also wir haben gestern erste Folge rausgebracht, wo ich mal gezeigt habe, wie ich null Ahnung von Pedalen habe. Und das ist aber auch okay. In meinem YouTube-Kanal geht's um das, was ich kann, und das ist versuchen, schnell zu spielen und das beizubringen. So. Das ist das,
wo ich versuche. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also wenn du jetzt hingehen würdest und würdest Leuten halt Jazz beibringen, was du sicherlich auch kannst, ja, aber das wäre vielleicht am Thema vorbei. Ja. Und ganz ehrlich, du kannst sicherlich auch Chicken Picking und Country-Zeug, aber lass das doch den Andy Wood machen. Genau. Ganz ehrlich, das nehme ich ihm ab, da ist der Andy der Typ für, der kann natürlich auch alles andere, aber es zeigt dir, wenn du, heutzutage ist es ja so, durch YouTube und durchs Internet kann man eine ganz spezifische Nische finden. Fernsehen und die normalen Medien müssen so breit aufgestellt sein, wie möglich es wird. Deswegen gibt es halt auch keine Gitarren-Pedal-Sendungen im ZDF. ich meine, weil es einfach, das ist eine zu kleine Gruppe. Es gibt auch keine Modelleisenbahn H0-only im ZDF, weil das ist halt eine bestimmte Gruppe, aber die ist zu klein. Was gibt es für Sendungen? Es gibt eine Kochsendung, weil das macht jeder. Ja, es gibt Sportsendungen, weil jeder, also außer ich, macht Sport. aber auf YouTube hat man ja die Möglichkeit, eine ganz spezifische Nische zu finden. Guck dir Ola Englund an. Ola macht ein Ding. Metal. Er macht doch nicht mal Metal. Ola macht Classic Metal. Ola macht kein modernen Metal. Da ist kein Gent, das kann der nicht. Ja, der macht ganz klassische Metal-Geschichten. Das ist für die Klassik-Mettler, ja. So jemand wie John Brown zum Beispiel, der diese modernen Gen-Sachen spielt, das hat mit dem, was Ola macht, meiner Meinung nach nichts zu tun. Ja, aber dafür hast du halt John Brown, ja?
Genau, finde ich.
Und diese Leute, die das sehen wollen, finden da einen like-minded Typ. Das ist ein Typ, auf den habe ich Bock, der ist wie ich. Ja. Ja? Wen ziehe ich an? Leute, die vielleicht farbenblind sind. Ja. Also Leute, die kotzende Einhörner gerne auf ihren Shirts haben.
Nee, aber es ist auch, ich sag auch dann immer, dann sind auch niedrigere Abo-Zahlen auch nicht so schlimm, wenn du da eine Nische hast. Mir sagen Leute auch ganz oft, Düsti, mach doch mal was für Anfänger, mach doch mal so Blues-Rock-Sachen, dann kriegst du mehr Leute, ziehst du mehr Leute mit. Aber das macht auch keinen Sinn, sowas zu machen, weil das nicht meine Nische ist, die ich reingehöre. Da habe ich lieber meine fast 8000 Abonnenten, die aber mir alle auch mit einer gewissen Leidenschaft folgen. Das ist mir mehr wert als die 100.000 Abonnenten, wo sich nur 8.000 dafür interessieren, quasi, ja.
Also, dass sich Leute für das, was du machst, interessieren, siehst du am Bernd.
Ja, genau.
Der hat zum Beispiel, 300, was, also, was macht der Bernd? So schnell spielen, wie es geht. Und richtig. Und das Ganze auch ganz, ganz, ganz nett präsentiert.
Genau.
Ich sag immer, what the fuck?
What the fuck sagt
What der the fuck?
Warte mal, nee, weil meine Aufnahme hat sich gerade verabschiedet.
Verabschiedet?
Video oder Audio?
Video?
Video. Es ist vielleicht gar nicht mal so schlimm. Wir haben ja auch
das können wir noch fertig machen. Okay. Moment, ich nehme mal hier die Festplatte raus.
So langsam zum Ende kommen, deswegen alles
gut. Warte mal, ich schreibe mir immer auf.
Ja, Moment. Keine Ahnung warum, in der Hoffnung, dass ich die Datei hier drauf habe. Moment. Das erklärt es natürlich. Moment. Ich Vollidiot hatte die Kamera an der Batterie. Das ist natürlich nicht professionell. Die hätte ich. Also, super, super gut gemacht, Henning.
Alles gut.
Ja, uncool.
Ich glaube, du bist von all unseren Gästen der das aktuell am professionellsten machst. Deswegen alles gut.
So, und weiter geht's. Okay. Ja,
lass uns nochmal einklatschen vielleicht. Dann.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist blöd. Ja.
Okay, dann.
6/8. Okay.
3, 2, 1.
Sehr schön. Den Gedanken mache ich ja fertig. Ich sag, Moment, bla 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 bla. Okay. ich sag Leuten immer, was auf YouTube zählt, ist, die Leute gucken YouTube wegen Menschen, nicht wegen dem Topic. Das ist auch wichtig, klar, aber du guckst wegen der Persönlichkeit. Ich habe Leute, die gucken meinen Channel, es versteht kein Mensch, aber die spielen nicht Gitarre. Das sind keine Gitarristen, die haben das einfach. Die haben das irgendwann mal gefunden und gucken gern, weil sie irgendwie Spaß dabei haben, dass ich ab und zu mal albern bin und so albern bin ich noch nicht mal. Also, und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die gucken meinen Channel nicht, weil sie mit mir überhaupt nicht klarkommen. Es gibt manche, die gucken dann ein Video, zwei, drei und verstehen dann irgendwann, ah, der ist gar nicht bescheuert. Der ist nur so halb bescheuert. Und dann raffen sie halt irgendwie, dass ich gar nicht so abstoßend bin, wie sie erst gedacht haben. Und dann funktioniert es. Aber Leute gucken wegen Menschen und du musst deine Persönlichkeit mit reinbringen.
Ja,
ein bisschen wie eine Sitcom. Wenn deine Katze rumläuft, dann läuft deine Katze rum. Wenn deine Mama mal reinkommt und sagt, Mama, leise, so. Dann ist das geil. Ja? Da schneidest du nicht raus, das lässt du drin.
Authentisch.
Das funktioniert beim Ola. Ich finde den Ola etwas, naja, gefällt mir nicht immer, ja, mit seiner Rübserei und so, aber weißt, das ist halt einfach er.
Das ist halt er, genau.
Und genau. Das funktioniert bei ihm. Also das finde ich absolut wichtig und wie gesagt, authentisch sein. Deswegen muss ich damit klarkommen, dass einige Leute mit mir nicht klarkommen. Leute sagen immer, stop trying to be funny. Ja, aber wenn du mit mir mal einen Tag verbringst, willst du raus, so, ich versuche nett. So bin ich halt einfach. Ich weiß, dass mein Humor scheiße ist.
Ja. Das ist so wichtig, dass man so bleibt. So Kommentare kriegt man ja auch immer zu hören, aber das ist, ich sag mal, wichtig.
Das sowieso nie allen recht machen. Das muss man sich auch im Klaren sein. Ne?
Genau. Und es ist sehr wichtig, dass man sich selber bleibt, weil ich glaube, sobald man sich verstellt, dann hat das auch keine langfristige, dann hält das auch nicht.
Die Leute merken das doch. Mach drei Videos so und irgendwann kommt dein wahres Ich so oder so raus. Das ist einfach Fakt.
Ja. Also authentisch ist wichtig, einfach du sein und dann funktioniert es schon.
Ja.
Langen Atem haben
wir halt auch. Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Wir haben ein bisschen die 60-Minuten-Marke überschritten. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil der Henning sehr, sehr viel, sehr spannende Sachen zu erzählen hatte. Und er hat bestimmt auch noch mehr spannende Sachen zu erzählen auf seinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr nach dieser Folge immer noch nicht wisst, wer Henning Pauli ist, dann schaut euch den HP42-Kanal auf YouTube an. Ich glaube, da ist so das Aktuellste, das meiste von dir. Ich weiß nicht, ob man auf eine Internetseite hinverweisen soll oder Facebook.
Nein, da habe ich seit 10 Jahren nichts gemacht.
Okay. Also geht nicht auf die Internetseite, geht auf den YouTube-Kanal. Da findet ihr viel bei Henning. Auch ganz viele tolle Sachen, bei die wir noch fragen wollen. Die Kiev Street 42, der ganze Kram. Aber dazu müssen wir vielleicht mal eine zweite Folge machen. Da können wir noch mal ganz ausführlich darüber reden. Und genau, dann würde ich sagen, bedanken wir uns auf alle Fälle bei unseren Zuhörern da draußen, auch fürs Unterstützen und fürs Hören. Wenn ihr so lieb seid und das über iTunes hört, geht gerne hin und tut eine 5-Sterne-Rezension verteilen, wenn euch das 5 Sterne wert ist. Und genau, danke dir, Henning, für das Dabeisein als Gast in dieser Show und ein bisschen mal von dir erzählen, von deiner Geschichte und deiner Vergangenheit auch. Und es hat uns sehr gefreut. Und dann würde ich nämlich sagen, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören, viel Spaß beim Üben. Macht's gut.
Ja, tschüssi. Üben, tschüss. Genau, üben ist gut. Das habe ich nie gemacht und deswegen muss ich YouTube machen.
Alles klar. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.